Halleluja. Lass uns Platz nehmen. Lob und Dank. Der Herr ist da. Gott ist da. Und wenn Gott da ist, dann kannst du ihm dein Problem sagen und er löst deine Probleme. Wir Menschen können unsere Probleme nur menschlich lösen, aber Gott löst unsere Probleme göttlich. Und du brauchst eine göttliche Lösung für dein Leben, für dein Problem, für deine Situation. Deshalb ich lade dich ganz herzlich ein, geh in die Gegenwart Gottes. Du musst nicht nur zur Versammlung kommen. Es reicht nicht aus, dass du bis hierher kommst. Du musst ein Stück weiter kommen. Du musst bis in die Gegenwart Gottes kommen. Du musst das vergessen, was um dich herum ist. Du musst dich vergessen, was dich den ganzen Tag, die ganze Woche, den ganzen Monat beschäftigt hat oder die ganze Nacht. Zum Herrn kommen. Das ist A und O. Mein Thema heute ist, Gottes Uhren gehen anders. Aber bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich dich herzlich einladen zu einer Versammlung. Das ist morgen früh um 10 Uhr. Es geht um die Führung in unserem Leben. Wie führt uns der Heilige Geist? Es ist so wichtig, dass wir nicht nur den Heiligen Geist haben, sondern dass der Heilige Geist uns auch leitet. Dass der Heilige Geist etwas tut und vollbringt. Also ganz herzlich eingeladen. Dann am Montag. Ich möchte euch auch gleich einladen, Montag und Dienstag jeweils 19 Uhr. Wir haben ein Glaubensseminar mit Josef Hetschkock. Er ist kein Unbekannter bei uns, kommt hier das dritte Mal. Und er hat eine fantastische Botschaft. Weißt du, manchmal haben Brüder nur eine Botschaft. Und seine Botschaft ist, höre die Stimme Gottes. Es ist so wichtig, höre die Stimme Gottes. Nicht die Stimme von irgendjemandem, nicht menschliche Stimme, sondern die Stimme Gottes. Und meine Schafe hören die Stimme des Herrn, des guten Hirten. Und hat so ein fantastisches Buch, sehr primitiven Buchtitel oder Bucheinband. Weißt du, da ist ein Schäfchen unten, nimmt das Telefon und telefoniert mit oben. So, und du solltest auch so ein Schäfchen Jesus sein und mit oben telefonieren, viel mehr mit Gott besprechen. Geschwister, wenn wir mehr mit Gott besprechen würden, würden manche Dummheit nicht machen. Wenn wir den Herrn fragen würden, bevor wir losgehen, wir würden manchen Fehler nicht machen. Und wir würden uns richtig verhalten, wenn wir den Herrn fragen würden. Deshalb, meine Schafe hören meine Stimme. Dann sind ein paar andere Gottesdienste, ein paar andere Themen. Mittwoch wird dann das Thema sein, was ernährt deinen Geist? Dann am kommenden Freitag, so Gott will, und wir leben 19 Uhr. Mit Gott leben wir in einer anderen Realität. Und am Samstag dann, wie wird man am Reich Gottes beteiligt? Und dann wieder nächsten Gottesdienst, Sonntag, dann ausgesprochene Worte Gottes. Und dann haben wir abends und montags auch noch Gäste, als 19 Uhr, Sonntagabend, nicht diese Woche, sondern nicht diesen Sonntag, nächsten Sonntag dann, um 19 Uhr aus USA, Pensacola. Also in Pensacola, dort unten gab es eine geistliche Erweckung, geistlichen Aufbruch. Das ging eine ganze Weile und jetzt ist so ein Rest übrig geblieben. Was heißt, was ein Rest? Die tragen das Feuer weiter übers Land und wirken. Die sind hier in Mecklenburg auf einer Freizeit und dienen, sind 12 Geschwister, die dann kommen, die beten Gott an und voll Power, voller Freude, einfach Menschen mitnehmen in den Lobpreis, in die Anbetung. Und da sind dann so einige tolle Sprecher dabei und ich lade euch ganz herzlich zu diesen Veranstaltungen ein oder lade noch andere Leute ein. Sagt es in eurer Umgebung und Nachbarschaft. So, Gottes Uhren gehen anders. Ich werde nie vergessen, ich möchte mal eine kleine dumme Geschichte anfangen. Ich bin in einer Psychiatrie, will jemanden besuchen. Und dann kommt jemand auf mich zu am Parkplatz und sagt, mein Herr, können Sie sagen, wie spät es ist? Wenn du dich sagst, wie spät es ist, denk mir nichts dabei. Dann bin ich an der Rezeption, melde mich dort an, da steht er wieder, als ich rauskomme, erwartet er mich wieder. Sagt, Entschuldigung, können Sie sagen, wie spät es ist? Gut, ich wusste schon, wen ich vor mir habe. Und aber gesagt, ganz ehrlicherweise, denn ich wollte auch den Mann auch ehrlich bedienen und sagt, wie spät es ist. Und dann, als ich dann wieder zurückkomme zu meinem Auto, dann steht er wieder da. Und dann habe ich genau gewusst, jetzt fragt er wieder, wie spät es ist. Und tatsächlich, er fragt, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist? Und dann sage ich so und so, wie spät es ist. Dann sagt er, merken Sie nicht, es wird immer später. Es wird immer später. Aber er hat eine Botschaft gehabt. Es wird immer später. Vielleicht hat er keine andere Botschaft gehabt, aber das war seine Botschaft, Leute auf dem Parkplatz oder wo auch immer ist, aufmerksam zu machen in der Psychiatrie, Leute, es wird immer später. Gottes Uhren gehen anders. Das ist mein Thema. Und das Leben funktioniert auch anders, wenn du merkst, auch so dein Leben, du hast geplant und du manchmal kannst du so viel planen und alles verplanen und es kommt doch anders, als du gedacht hast. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Das sind also solche Sprüche, die wir kennen, aber das ist wirklich wahr. Gott arbeitet nach anderen Uhren, nach anderen Methoden. Gott hat die Zeit für uns Menschen geschaffen. Zeit ist unser Problem, wir müssen mit der Zeit fertig werden. Aber meine Zeit und seine Zeit, eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen, sagt Jesus einmal. Gott hat keine irdische Zeit, sondern seine Uhren ticken anders. Da heißt zuerst einmal von Gott, wenn du etwas von Gott wissen möchtest, er ist derselbe. Jesus Christus derselbe in alle Ewigkeit. Gott verändert sich nicht, Gott wird nicht älter, Gott wird nicht jünger. Gott ist immer der, der er war. Also bei ihm verändert sich die Zeit nicht. Gott hat keine Zeit. Als solches, was wir hier nennen, also er hat die Ewigkeit. Und Ewigkeit ist etwas anderes, aber für uns ist die Zeit geschaffen. Bei ihm ist alles Gegenwart, bei ihm vergeht nichts, bei ihm bleibt alles so, wie es ist, wie es gewesen ist. Und so bleibt es in alle Ewigkeit. So, deine Zeit ist unersetzlich, deine Zeit ist einmalig, du lebst nur einmal und deshalb, ich rate dir, lebe richtig. Wenn du schon lebst, lebe richtig. Nimm die Stunden, wie sie kommen, mach aus jedem Augenblick das Optimalste, denn dein Leben ist nicht wiederholbar. Nicht wiederholbar. Du bist einmalig und so jeder Augenblick, wenn du 21 sagst, ist schon alles vergangen. Also eine Sekunde vergangen. Was ist die Zeit? Zuerst mal, die Zeit ist eine Illusion. Ich habe zu Hause so einen Trampler, so Trainer und so weiter. Weißt du, ich denke, ich ärgere mich manchmal. Die Zeit, die fliegt so schnell davon. Also wenn ich mal was vornehme, denke, also du hast noch heute noch gar nicht richtig geschafft. Dann sitzt du doch auf dem Trampler und trample und 5 Minuten denke, die Zeit vergeht absolut nicht. Denke, wo bleibt die Zeit? Die vergeht gar nicht. Und dann nach 8 Minuten, wenn ich nur 10 Minuten mir vornehme zu trampeln, so und so weiter, die Zeit vergeht nicht. Wenn du körperlich überanstrengt bist oder anstrengst und so weiter, da vergeht die Zeit dir gar nicht so. Und da denkst, wo bleibt die? Und vorher, wenn du was arbeiten möchtest oder arbeitest, dann ist sie im Flug dahin. Also ist eine Illusion. Zeit hat etwas mit Illusion zu tun. Es erscheint uns plötzlich groß oder unwichtig, je nachdem, verschwindet oder zerrinnt. Manchmal zerrinnt die Zeit zu einem unter die Händen. Dann fragt man jetzt, ab 50 geht's bergab. Also auf 100 zu, wenn man so 50 gewesen ist. Und wenn man denkt, man hat viel davon, dann ist die Zeit wertlos. Also wenn man denkt, man hat viel davon. Und wenn die knapp ist, ist die Zeit unbezahlbar. Und time is money. Zeit ist Geld. Zeit ist ein kostbares Gut, das Gott uns Menschen anvertraut hat. Und jeder hat genauso viel. Alle, ob das Bundeskanzler ist oder Straßenfeger ist, ob jetzt ein Pastor ist oder egal, oder ein Rentner, alle haben nur 24 Stunden. Und jetzt kommt es darauf an, was machst du aus deinen 24 Stunden, die Gott dir gegeben hat? Deine Zeit. Das ist dein Kapital. So, jeder hat gleich viel mitbekommen. Und für den einen ist es die Zeit wertlos, für den anderen sehr kostspielig. Und in der Bibel heißt es, Gott will uns sogar die Jahre erstatten, die Heuschrecken gefressen haben. Auch das ist, also dass einem die Heuschrecken die Jahre fressen. So, was ist aus all deinen Jahren geworden? Viele Menschen, sie füllen ihr Leben nur mit Jahren, dass sie sagen können, ich bin jetzt 80 oder 90 oder 100. Und andere haben ein kurzes Leben, aber dieses kurze Leben füllen sie mit, oder kurze paar Jährchen, die sie haben, füllen sie mit Leben. Also, wir sollten die kurze Zeit, die wir haben, auskaufen. Die Bibel sagt, kauft aus die Zeit. Das ist unwiederholbar, unersetzlich. Alle erfolgreichen Menschen wissen, Zeit, das ist eine harte Währung. Da muss man was tun, muss man planen, muss man sich einteilen, muss man haushalten mit seiner Zeit. Wir sind also Verwalter unserer Zeit. Und wir werden eines Tages von dem lieben Gott gefragt, was hast du mit deiner Zeit gemacht? Ja, ich habe die ganze Zeit geschlafen, Herr. Vielleicht auch was, aber was ist das der Sinn der Sache, dass wir nur hier zum Schlafen sind? Es ist wichtig, dass wir die Zeit einfach auskaufen und in dieser Zeit dienen, in dieser Zeit. Von Abraham und einigen anderen Patriarchen im Alten Testament heißt es, und sie dienten Gott in ihrer Zeit. Und ihre Zeit war auch nicht besser als unsere Zeit. Ich denke, Henoch oder so. Sie dienten Gott in ihrer Zeit. Wir müssen unsere Zeit auskaufen und Gott in unserer Zeit dienen. Solange du für Gott noch was tust und so weiter, bist du nicht pleite. Also bist gesegnet, hast Erfolg, hast Freude. Zeit ist so ein Konto, das wir haben. Wir heben immer ab. Wir heben immer ab und dann mit der Zeit wird es immer weniger. Und dann kommst du in die roten Zahlen. Zeit ist also dein Bankkonto und Gott hat dir Zeit gegeben. Du kannst einfach die Zeit nutzen, die Zeit auskaufen und aus der Zeit was machen. Zeit, da passieren auch deine Gaben, da entwickelst du deine Fähigkeiten in dieser Zeit. So viel Zeit du für Gott hast, jetzt lassen wir uns über Gott ein bisschen reden. Meine Zeit und deine Zeit. Eure Zeit ist immer, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Dieses Kairos. Wir haben in der Bibel zwei Zeitbegriffe im Griechischen. Das ist Chronos, Chronologie, Chronik und so weiter, diese fortlaufende Zeit. Und Kairos ist die bestimmte Zeit. Engländer würden sagen, oder Amerikaner würden sagen, just in time oder timing. Also es kommt gerade in dem Augenblick. So, Gott hat nicht einen 24-Stunden-Tag. Also das mal vorneweg, wenn du die Bibel liest, du musst sehr vorsichtig die Bibel lesen. Die Bibel ist ein Buch der Offenbarung und da heißt es, und Gott schuf am ersten Tag das Licht. Weißt du, das können ja Millionen sein. In der Bibel heißt es, ein Tag ist bei Gott 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also die Zeiten Gottes oder die Uhren Gottes gehen anders. Ich warne euch nur, also dass du die Zeit einfach richtig sinnvoll auskaufst. Und die Bibel sagt, oder David sagt einmal, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser wie 1000 Tage. In den Palästen der Gottlosen oder irgendwo anders. Ein Tag in deinen Vorhöfen, ein Tag in der Gegenwart Gottes verlängerst du dein Leben um 1000 Tage. Kannst du es ausrechnen, wenn du jetzt Mittwoch im Gottesdienst bist, Freitag im Gottesdienst bist, wie bei uns hier, und Samstag noch und vielleicht noch Sonntag. Du verlängerst deinen Tag. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser oder mehr als 1000 Tage. Andere Tage woanders. Also kauf aus die Zeit. Das ist zuerst mal, wie du die Zeit sinnvoll gebrauchen kannst. Die meisten Leute, die sich für Gott keine Zeit nehmen, die haben gar keine Zeit. Also dann kommen Leute und sagen, ja wissen Sie, ich bin so beschäftigt, ich habe keine Zeit. Das ist nur eine faule, dumme, blöde Ausrede. Ich glaube nicht an diese Entschuldigung. Wir können aus dieser Zeit, wenn wir die Zeit mit Gott beginnen, die Zeit mit Gott planen, mit Gott haushalten und Gott in unsere Zeit hineinnehmen, haben wir Ewigkeit. Wir verewigen unsere Zeit und wir haben Zeit. Also früher habe ich gedacht, auch ja, ich muss für Gott so arbeiten und so weiter. Nein, wenn Gott durch uns wirkt, haben wir viel Zeit. Wir haben Zeit für das Wichtigste und wir können die Nebensachen dann fahren lassen und wir verzetteln uns nicht so, wir begrenzen uns so. Und ich kann natürlich einen Besuch machen, ich kann den ganzen Tag plappern und plaudern und erzählen und so weiter. Und ich kann sagen, nein, ich mache eine Stunde und in einer Stunde ist alles vorbei. Und was ich in einer Stunde nicht sage, kann ich auch in einem ganzen Tag nicht sagen. Also, wir können uns begrenzen auf das Wesentliche. Guck mal, und Jesus hat nur 33 Jahre gehabt und hat 3 Jahre gedient. Und in 3 Jahren hat er so viel gepredigt und so viel gemacht und so viel ausgelöst, dass die Bücher nicht fassen können, was er alles getan hat. Er hat seine Zeit sinnvoll ausgenutzt. Und wie hat er das getan? Er hat kein Timer gehabt und kein Planer gehabt. Und bei ihm heißt es, und es begab sich. Und er achtete auf die Zeit Gottes. Und er sagte, eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er ließ sich von Leuten nicht manipulieren. Er ließ sich von Leuten nicht vereinnahmen. Wir lassen uns manchmal von Leuten so viel vereinnahmen. Kannst du das machen? Kannst du das machen? Kannst du da hingehen? Und so weiter. Und wir leben nicht das Leben, das wir leben sollten. Wir werden gelebt, statt zu leben. Wir werden gelebt, statt zu leben. So, wie nütze ich die Zeit? Dein Leben sollte Inhalte haben, echte Inhalte, wahre Inhalte, bleibende Inhalte, ewige Inhalte. Reiche Menschen suchen keinen Zeitvertreib. Weißt du, Zeitvertreib, das ist genauso, als wenn du dein Leben vergeuden würdest. Sie nutzen ihr Lebensstil, sie gehen auf ihr Lebensstil zu, sie konzentrieren sich auf ihre Lebensaufgabe, sie kaufen die Zeit auf. Erfolgreiche Menschen, beobachte erfolgreiche Menschen, studiere sie mal, mach dir die Mühe mal. Lies Menschen, wo du denkst, der hat so was gebracht in seinem Leben. Was hat er gemacht? Der hat nicht gespielt, der hat gebüffelt, der hat gelernt, der hat studiert, der hat sich ausgebildet, der hat sich vorbereitet für das Leben und so weiter. Und dann hat er das Optimale gemacht aus seinem Leben, immer sich auf das Wesentliche konzentriert. Der hat nicht geflirtet, der hat nicht gespielt, der hat nicht geplempert, seine Zeit versoffen oder in Pubs, dass er gesessen wäre. Nein, der hat seine Zeit gewinnbringend gebracht. Der hat sich mit Leuten unterhalten, der hat anderen Leuten gedient, sich für andere Leute engagiert. Und du bereicherst dein Leben, wenn du für andere Leute aus der Liebe Gottes heraus dienst und arbeitest. So, die Zeit wird nicht vertrieben, die wird ausgekauft. Also Zeitvertreib. Zeitvertreib. Selbst Pausen sollten genutzt werden zum Atemholen, zur Entspannung. Sogar Leerläufe, dass du dann einfach dich entspannst und nichts denkst und dich regenerierst in der Gegenwart Gottes, dich neu aufladest. Wahre Gläubige gebrauchen alles, was sie haben und sind, zur Ehre Gottes Also sie verplempern nicht ihre Zeit. Sie nützen jeden Augenblick, sogar die Pausen. In den Psalmen heißt es immer wieder, manche Psalmen, die, da heißt es Seela. Was ist das? Das hat nichts mit Seele zu tun. Aber doch vielleicht irgendwo mit der Seele was zu tun, dass die Seele in Gott sich entspannt, in Gott ausruht, ist eigentlich Atemholen der Seele. Und dir soll es so gehen, wie es deiner Seele geht. Auch wenn du jetzt nichts tust, vielleicht so einfach da, oh Halleluja, Gott ist gut. Und Gott dankst und Gott preist und vielleicht so einen Seufzer zum Himmel schickst. So, auch das ist Ruhen in Gott. Und Gott hat den Menschen gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du Pause machen. Jetzt ist es egal, ob das jetzt Samstag ist oder Montag oder Dienstag, aber du solltest 6 Tage arbeiten, als wenn es keinen Gott gäbe. Und alles vergessen, du solltest schuften und werkeln und machen und dann am 7. Tag solltest alles vergessen und nur noch für dich und deine Seele Zeit haben. Und für das Wesentliche, für Gott. Und deshalb ist so wichtig. Gott hat genau gewusst, der Mensch braucht Pausen. Der Mensch braucht Entspannung. Der Mensch braucht Ruhe in Gott, dass er einfach mal seine Seele bammeln lässt. Und mal hört, was der Herr sagt, was der Geist sagt, was die Bibel sagt. So auf Gott hören. Natürlich ist Gottesdienst auch ein Teil des Zuhörens. Dieses, wir denken, wenn ich zuhöre und passiv bin, dann bin ich nutzlos. Nein, du brauchst auch Pausen in deinem Leben, wo du sagst, jetzt habe ich nur noch für Gott Zeit. Ich habe für niemand anders Zeit. Mich interessiert nichts anderes als nur der Herr. Und da ist nicht mal das Essen das Wichtigste, sondern das ist der Herr das Wichtigste. Es ist so wichtig, dass der Herr auch irgendwo mal zum Zug kommt und der Herr ruhte von seinen Werken. Und wenn du ruhst, du regenerierst dich, du erholst dich, du entspannst dich und du sammelst Kräfte für neue Taten. Wahre Gläubige, die verstehen, die Zeit auszukaufen, nicht zu vertreiben, auszukaufen. Sie verschwenden ihre Zeit nicht, sondern sie machen etwas Sinnvolles. Sie nehmen sich Zeit für die Familie. Sie nehmen Zeit für sich selbst zuerst mal. Sie nehmen Zeit für die Familie. Sie nehmen Zeit für Gott. Sie nehmen Zeit für das Wesentliche. Was ist das Wesentliche? Und es ist wichtig, dass du auch Zeit nimmst, wenn du nur dem Geld nachjagst. Du solltest Zeit nehmen, auch mal über das Geld nachdenken. Es ist besser, einen Tag über das Geld nachzudenken, als ein ganzes Jahr dafür zu arbeiten. Viele verstehen das nicht, aber das ist, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Einen Tag mal nachdenken. Wie nehme ich das Geld ein? Wie gebe ich das Geld aus? Wie verwalte ich das Geld? Wie beteilige ich Gott an meine Finanzen? Und alles so ums Geld herum. Einen Tag einfach mit Gott über das Geld mal sprechen. In aller Ruhe und in aller Pause. Und dann sorgt der Herr. Und der Herr gibt dann den Seinen im Schlaf. Und Gott hat sogar uns Menschen die Nacht gegeben. Auch so 8 Stunden arbeiten wir, dann kommen wir nach Hause auf dem Weg hin und her und so weiter. Und dann 8 Stunden schlafen wir nach Möglichkeit. Und dann regeneriert sich unser Geist nachts im Schlaf. Auch das ist wichtig. Wenn du 3 Tage mal durcharbeitest, du kriegst Nervenzusammenbruch. Und das ist das Problem, warum viele Leute Nervenzusammenbrüche haben, weil sie keine Pausen haben. Oder weil sie nicht, dass sie 14 Tage durchschaffen und sie machen keine Atempause. Umgang mit der Zeit. Die meisten können nicht. Und dann fressen die Heuschrecken in ihnen die Jahre und was ist, ich habe nur geschafft und gearbeitet und gerackert und so weiter. Und was ist geworden? Alles unter den Fingern zerronnen. Und ich habe mich gewöhnt, mit den Zeitfressern nicht abzugeben. Und es gibt eine ganze Menge Zeitfresser. Schon das Telefon Nummer 1. Nummer 1, ich begrenze meine Gespräche. Ich hab das amerikanische System gelernt und das gefällt mir und das rate ich allen Christen, so wenn Leute anrufen und nur babbeln und 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 babbeln, weißt du, mir reicht es irgendwo, wenn die Leute nur babbeln, dann sage ich, was kann ich für sie tun? Oder was kann ich für dich tun? Wenn du das fragst, was kann ich für dich tun, dann werden sie konkret. Die meisten Leute sind nicht konkret. Die babbeln und babbeln, babbeln. Hast du über das gehört, hast du das gesehen? Weißt du, das ist Zeitvertreib. In dieser Zeit könntest du dich im Liegestuhl hinlegen und mal dich bräunen oder was anders tun. Da hast du mehr für deine Seele getan, als wenn du mit solchen Quatschköpfen gequatscht hättest. Und ich sage das bewusst Quatschköpfe, weil die einem die Zeit stehlen, Herrgott, die Zeit stehlen. Du könntest mit Gott viel mehr Zeit verbringen, wenn du nicht so viel am Telefon quatschen würdest. Nummer 1 sind solche Zeiträuber, das sind diese Heuschrecken. Die kannst du ohne weiteres vertreiben, indem du den Stecker rausziehst. Das ist schon mal ein Problem. Also meide alle Personen, die Zeit fressen in deinem Leben. Und es gibt eine ganze Menge Zeitfresser. Du redest und was hat das ganze Geschwätz dir gebracht? Gar nichts. und muss Rechenschaft ablegen eines Tages vor Gott für jedes unnütze Wort. Wenn dann in der Ewigkeit einmal aufwachst und Gott hat dir 24 Stunden gegeben, aber du hast den ganzen Tag zerredet. So, die Zeiträuber, da gibt es eine ganze Menge. Gib den Zeiträubern in deinem Leben keinen Raum. So ein paar knallharte Thesen, die ich in den Raum stelle, damit du mit den Zeiträubern fertig wirst. Was mit Gott nicht übereinstimmt, das hat in deinem Leben nichts zu suchen. Was Gott nicht geschickt hat, brauchst du auch nicht annehmen. Was Gott nicht gefällt, das gefällt auch, darf auch dir nicht gefallen. Also du, das sind die Zeiträuber, wie man so kritisch umgeht mit diesen Dingen. Was Gott nicht ehrt, das wird auch dich nicht ehren und dir nichts bringen. Denn nur das, was Gott ehrt, bringt in einem Leben etwas. So was Gott, was nicht für Gott ist, das ist gegen Gott. Und es wird so viel gegen Gott geredet. Und das, was Gott nicht braucht, brauchst auch du nicht. Verstehst, was Gott nicht braucht? Und dann haben wir schon so viel schon erledigt. Damit bin ich immer wieder gut gefahren nach diesem Motto, nach dieser Devise. Einfach, was Gott nicht ehrt, brauche ich nicht. Was Gott nicht dient, wo ich Gott nicht repräsentieren kann. Wenn die das von Gott nicht wollen, warum soll ich dann meine Zeit verquatschen? Ich rede auch nicht mit Leuten, die nur irgendetwas wollen und eigentlich gar nichts wollen. Die wollen nur einen unterhalten. Unser Leben ist mehr als eine Unterhaltung. Wie vermeide ich Zeitfresser? Du musst sie vom Leib halten. Die, die Gott nicht wollen, dem diene ich auch nicht. Ganz bewusst, tut mir leid, aber weißt du, die verdienen auch nicht meine Aufmerksamkeit. Die Gott nicht dienen, die die göttliche Weisheit ablehnen, die Gottes Geist ablehnen, die Liebe Gottes ablehnen, die nichts von Gott wollen, die wollen nur diskutieren. Und so viele Menschen zerreden die Zeit nur durch Diskussionen. Diskussionen bringen nichts. Pro und Contra. Und dann gibt es Streit. Und dann irgendwo sagen, ja, guck mal, da passt in die Schublade dort hinein und so weiter. Andere nutzen dich aus. Wir sind in dieser Welt nicht um ausgenutzt zu werden. Wir sind in dieser Welt, um Menschen zu dienen in der Gnade und Liebe Gottes. Das ist unser Auftrag. Wir sind in der Welt, Menschen zu dienen, nicht sich ausnutzen zu lassen. Manche sind so doof und lassen sich ausnutzen. Tut mir leid, aber das ist, die machen Dackel für alle. Du musst immer genau fragen, ist das der Wille Gottes? Vielleicht soll der selber arbeiten. Vielleicht soll er selber auf die Treppe steigen oder Leiter steigen. Vielleicht soll er selber mal einen Besen in die Hand nehmen. Vielleicht soll er selbst mal Waschlappen nehmen und abwaschen. Viele Leute können selbst zuerst mal tun. Und erst wenn die selbst getan haben, dann kann man sagen, und wie sieht's jetzt weiter? Vielleicht muss ich dir doch ein bisschen nachhelfen. Wir sind nur da als Gehilfen, nicht als Macher. So, das sind kleine Dinge. Darum, ich habe mich auch angewöhnt, nicht jede E-Mail zu beantworten oder jeden Brief und so weiter. Ich bin nicht verpflichtet, auf die törichten Fragen einzugehen und sie zu beantworten, mache ich gar nicht. Zu Martin Luther kam jemand und er hat gesagt, was hat der liebe Gott gemacht, bevor er die Welt geschaffen hat? Und weißt du, was der Luther, der war auch nicht auf den Mund gefallen, hat er gesagt, weißt du, der ist in den Wald gegangen, hat Ruten geschnitzt für die, die ihm dumme Fragen stellen. Und ist schon erledigt. Ruten für die, die ihm dumme Fragen stellen. So, diskutiere nicht mit Leuten, die schon alles wissen. Weißt du, die Leute, die diskutieren, wenn jemand zu mir in die Seelsorge kommt und fragt, bei wem warst du schon? Wer hat dich schon beraten? Wen hast du schon gefragt? Wenn er erzählt, den Evangelisten, den Pastor, den Bruder und die Schwester und so weiter, dann sagt, du willst nur meine Meinung wissen, aber ich gebe dir nicht meine Meinung. Das ist mir zu billig. Das reicht, du weißt jetzt genug, du bist bestens informiert, möchtest nur noch Bestätigung haben. Und wehe, wenn ich nicht bestätige, dann bin ich der Feind. Und dann wird der böse Mann, wenn ich nicht bestätige. Weißt, die wollen nur Bestätigung. Und ich bin nicht da zur Bestätigung. Zur Bestätigung ist der Heilige Geist da. Zur Bestätigung will ich bezeugen und der Heilige Geist bestätigt. Und die Leute wollen nicht den Heiligen Geist haben. Deshalb das Thema morgen, lass dich vom Heiligen Geist leiten. Der Heilige Geist bestätigt. Und nicht der Pastor oder der Bruder, die Schwester oder wer auch immer ist. So, es gibt Leute, die haben schon vorgefasste Meinungen. Und sie wollen nur sehen, dich abklopfen, ob du auch ihrer Meinung bist, einverstanden bist, so wie sie sind. Die wollen sich gar nicht verändern. Die haben gar kein Interesse. Und du musst ganz schnell rausfinden, will der Mensch sich verändern oder nicht. Wenn er sich nicht verändern will, ist es nur ein Zeiträuber, ein Dieb. Und der Teufel kommt zu stehlen und weißt du, er stiehlt uns die Zeit. die Zeit, die Gott eigentlich gehört, die wir Gott zur Verfügung stellen sollen, die Zeit klaut er uns. Und er versteht ganz raffiniert, da schickt er Leute mit Problemen in unserer Nähe, die selbst ihre Probleme lösen sollten und könnten, die selbst auf die Knie beten. Bitte beten Sie für mich. Ich frage immer wieder, hast du auch schon gebetet? Wenn du gebetet hast, dann werde ich mitbeten. Wenn du aber nicht gebetet hast, werde ich meinen Mund auch nicht aufmachen. Und das ist mir so schade eigentlich, für dich zu beten. Du kannst ja selber beten. Ich kann dich nur unterstützen. Geschwister, wir müssen lernen, wir sind nur Unterstützer. Wir sind nur Gehilfen. Wir sind nicht die Macher. Und nicht die Heiler und nicht die Befreier. Das muss immer das, die jeweilige Person selbst tun. Jesus hat auch keine Hausbesuche gemacht und ist den Leuten nicht nachgelaufen. Also er hat gefragt, was willst du, was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Also denen, denen Gott nicht dienen kann, denen kannst du auch nicht dienen. Und das ist Zeitverschwendung. So, die Gott nicht segnet, kann ich auch nicht segnen. Zu denen Gott nicht spricht, kann ich auch nicht sprechen. Aber zu denen Gott spricht und so weiter, ich kann sie nur unterstützen. Denk immer dran, wir sind nur Gehilfen. Gott hat den Menschen als Gehilfen geschaffen, der dem anderen einfach nur so ein bisschen hilft. Ja, das ist okay, geh diesen Weg. Du hast schon gemacht, du hast schon Anfang gemacht und der Herr bestätigt dann. Es ist wichtig, dass wir auf die achten, auf die Gott auch achtet. Und denen dienen und da denen nachgehen, die wirklich, wo Gott mit denen was vorhat. Wir müssen das wollen, was Gott will. Dann sind wir richtig in Zeit. Dann sind wir auf der Spur Gottes. Dann funktioniert die Sache, dann klappt es, dann haben wir Erfolg. Dann sind wir durchschlagend, wenn wir das wollen, was Gott will. Und so auf die Spur Gottes kommen, da bist du so richtig Volltreffer in der ganzen Sache und erreichst das Optimalste für dein Leben. Und ist auch gar nicht anstrengend dann. Weißt du, das machst du dann, da sagst du, ja, guck mal, genau das ist das, das hat der Herr zu mir auch gesagt. Und dann können wir die Sache machen. Und das ist, dann ist der Glaube ein Kinderspiel. Aber wenn die Leute nicht wollen und nur ihre Methode und ihren Weg und ihre Prinzipien und ihre Dogmen verwirklichen möchten, alles, was nicht in den Händen Gottes liegt, hat kein gutes Ende. Wird auch nicht gut. So, deshalb ist es so wichtig, dass du fragst, ja, hast du deine Sorgen schon dem Herrn abgegeben? Unser Auftrag ist, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Und das muss jeder persönlich tun. Ich muss meine persönlichen Sorgen Gott abgeben. Ich kann nicht jemand anders mit meinen Sorgen belasten. Aber es gibt so viele Leute, die belasten andere mit ihren Kummern und mit den Ängsten und so weiter. Du musst deine Angst selbst dem Herrn bringen. Du musst selbst zum Herrn kommen. Wenn du von Gott was willst, musst du im Neuen Testament selber kommen. Und wir brauchen keine Mittler mehr. Jesus ist unser hoher Priester. Der Heilige Geist ist da. Der vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen. Eigentlich haben wir komplette Vertretung bei Gott. Und vielleicht, es gibt Momente, und ich gebe zu, es gibt Momente, wo du nicht durchkommst, dann kannst du sagen, Bruder, ich bete schon so lange. Bitte könntest du mit auch mitbeten. Aber zuerst muss die Person selber das tun. Und wollen. Und wenn die Person nicht will, du kannst sie nicht zum Jagen tragen. So, die Frage ist immer, lebt er aus der Offenbarung Gottes, die andere Person, die jetzt dein Zeiträuber ist? Dieser Zeiträuber, lebt er aus der Offenbarung Gottes? Spricht Gott zu ihm? Wenn der nicht auf Gott hört, wird er auf dich auch nicht hören. Jesus sagt, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf und umgekehrt. Also es muss eine Beziehung bei dieser Person zu Gott schon sein. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wäre. Anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du kannst die Leute evangelisieren. Du kannst ihnen von Jesus sagen, dass der der Heiland ist und dass der Menschen rettet und erlöst. Aber du kannst ihnen das Reich Gottes nicht vermitteln. Das Reich Gottes vermittelt sich selbst. Das Reich Gottes wirkt durch den Heiligen Geist und wird hier verwirklicht. Jesus wird verherrlicht durch den Heiligen Geist. Wenn Gott mit dir ist, und das ist so wichtig, du bist mit Gott, leb mit Gott, du wirst merken, dann kannst du auch was geben. Also wie kaufe ich meine Zeit aus, damit ich sinnvolle Zeit habe? Und ich möchte die Zeit, dass du Zeit auskaufst und nicht verdrängst und vertreibst und verschleuderst, indem du morgens früh anfängst. Morgenstund hat Gold im Mund. Morgens, bevor die Sonne aufgeht, das solltest du den Herrn besuchen und bei dem Herrn anklopfen, mit dem Herrn reden, auch wenn es nur Stoßgebet ist. Dein Tag sollte mit Gott geplant werden. Du solltest zuerst den Herrn schauen, bevor du die Probleme dieser Welt schaust und mit den Problemen dieser Welt konfrontiert wirst. So kauft man die Zeit aus. Aber die meisten Leute setzen sich den Problemen aus, den Sorgen, den Kummer und so weiter, und dann wundern sie sich, und wo ist der Herr? Der Herr wird nicht eingreifen, wenn du ihn nicht als Nummer eins, an erster Stelle in deinem Leben hast. Deshalb, Morgenstund, wenn du aus dem Bett draußen bist, oh lieber Gott, das ist der Tag, den du gemacht hast. Ich will mich freuen und fröhlich sein. Ja, und dann stehst du da und jubelst und jaust. Und an diesem Tag kommt Gesundheit, an diesem Tag kommt Erfolg, an diesem Tag, dann kommt alles. Denn der Herr ist Nummer eins. Weißt du, und nachher kannst du alles andere machen. Gott will als Erster begrüßt werden. Kauf aus die Zeit, und das ist, begrüßt zuerst mal dem Herrn. Benny Hinn hat so ein tolles Buch geschrieben, Guten Morgen, Heiliger Geist. Du solltest also, wenn du morgens aufstehst, Guten Morgen, Herr Jesus, Guten Morgen, Vater, Guten Morgen, Heiliger Geist. Und das ist gewinnbringend. So, Gottes Uhren gehen anders. Und Gottes Uhren gehen so, dass du zuerst mal dich auf den Herrn konzentrierst. Wer Gott geht, wird mutig, schickt sich in die Zeit hinein. Also deshalb heißt es in der Bibel, schickt euch in die Zeit hinein. Das ist ganz logisch, verstehst du, wenn du morgens aufstehst und sagst, Guten Morgen, Heiliger Geist. Und dann sagst, Heiliger Geist, was können wir heute tun? Weißt du, was hast du vor, Heiliger Geist, was liegt auf dem Programm? Normalerweise ist es so wichtig, wenn du in einer guten Firma bist, einer etablierten Firma bist, es gibt zuerst einmal, bevor die Arbeit losgeht, Chefbesprechung mit dem Chef, dass du mit dem Chef den Tag durchplanst, versammelt er seine Mitarbeiter und sagt, heute haben wir im Programm das werden wir jetzt tun, jeder hat dann seine Aufgabe, dann geht jeder an seine Arbeit. Die Chefbesprechung. Du brauchst morgens die Chefbesprechung. Dann läuft dein Tag. Ist so wichtig. Egal was es ist. Und du musst mit dem Herrn selber reden. Die Tür zumachen. Allein mit Gott sprechen. Weißt du, diese Morgenstunde hat Gold im Mund. Das ist eine Stunde, wo du allein mit Gott bist. Die seligsten Stunden sind, wenn der Mensch allein mit Gott ist. Da kann er weder Frau noch Mann noch Kinder noch Kanarienvogel noch sonst was mitnehmen. Du musst allein mit Gott sein. Und dann mit Gott alles besprechen und dann sagen, Herr, wie du willst, ich gehe die Sachen so an, nach deinem Willen, dein Wille geschehe. Ich möchte auch betonen, es ist so wichtig zu beten, dein Wille geschehe. Auch vielleicht ist es heute noch gar nicht dran, was du dir vorhast. Vielleicht musst du noch eine Nacht darüber schlafen oder zwei oder drei oder 30 oder 40. Weißt du, vielleicht ist es nicht dran. Herr, dein Wille geschehe. Du musst auch so flexibel sein. Nicht mein Wille, dass ich jetzt durchsetze. Ich muss heute echt da auf den Tisch schauen. Nein, das musst du nicht. Du musst erst auf den Tisch schauen, nachdem der Herr auf den Tisch geschlagen hat. Und der Herr sein Amen gegeben hat. So, und du solltest erst dann losgehen, wenn du Rückendeckung von Gott hast. Dein Wille geschehe. Ist so wichtig? Sonst bist du bei den Zeiträubern. Sonst bestiehlst du Gott. Sonst greifst du Gott ins Handwerk. Weißt du, Gott arbeitet nach einem ganz bestimmten System. Eins und zwei und drei und Gott überspringt nichts. Und für Gott ist es, vielleicht sagt er, das muss zuerst mal das passieren, dann müssen sie zuerst weich geklopft werden. Und der muss auch noch weich geklopft werden. Und jener muss auch noch weich geklopft werden. Und so weiter. Und nachdem alles so reif ist, das Umfeld reif ist, dann sagt er, und jetzt schlag zu. Und jetzt schnapp zu. Weißt du, die Falle muss auch, wenn wir das geistlich sprechen, die Falle muss also, jemand muss in die Falle drin sein. Verstehst du, was nützt es, wenn die Falle zuschnappt und da ist niemand drin? Und nachher, wenn die zuschnappen sollte, ist die Maus schon weg. Und so arbeiten die meisten Christen, die denken, jetzt Herr, sofort heute. Nein, das kann sein, dass es drei Tage vergehen. Meine Zeit ist nicht eure Zeit. Ach Herr, komm, der Lazarus stirbt, mein Bruder stirbt. Weißt du, wir versuchen Gott zu manipulieren und dann heulen wir. Ich kenne Christen, die weinen, die können Tränendrüsen drücken und die sagen, lieber Gott, der Lazarus, der stirbt, mein Bruder. Und der Herr Jesus sagt, nein, der schläft nur. Und ich werde kommen und ihn aufwecken. Und dann kommt er, da stinkt er schon. Du siehst also, wir denken manchmal, Gott kommt zu spät. Gott kommt nie zu spät. Gott kommt auf die Sekunde exakt genau. Warte auf den Herrn. Und deshalb steht auch in der Bibel, wir sollen auf Gott warten. Das ist, meine Zeit steht in deinen Händen, du musst auf Gott warten. Warten, wie er sich bewegt. Warten, wie er geht. Im Gleichschritt mit Gott gehen. Das ist unser Auftrag. Gott handelt immer dann, wenn seine Zeit erfüllt war. Als die Zeit erfüllt war, sandte Jesus. Haben wir Weihnachten. So, wenn Gott handelt, dann ist es immer nur erfüllte Zeit. Gott handelt nicht anders, erst als die Zeit erfüllt ist. Egal was. Es muss menschlich stimmen, es muss göttlich stimmen, es muss geistlich stimmen, müssen die Voraussetzungen da sein. Gott handelt nicht ohne Voraussetzungen. Seine Uhren gehen ganz anders. Wenn sich Gott offenbart, dann sehen die Blinden, gehen die Tauben, reden die Stummen und dann gehen die Lahmen, wenn Gott sich offenbart. Aber die Zeit muss reif werden. Guck mal, der Herr Jesus hat den Blinden Bartimäus nicht sofort geheilt. Als er das erste Mal reinkam, dem war das Geld das Wichtigste. Dann, ja, was ist da los in Jericho bei diesem Bartimäus und so weiter. Dann, Jesus war das zweite Mal. Und erst am dritten Mal hat er den Bartimäus geheilt. Als der schrie, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Oder ich denke nur an den Lahmen, an der schönen Tür am Tempel. Der Herr hat ihn nicht geheilt. Aber der hat wieder Apostel dann übrig gelassen. Die sollen heilen. Du siehst also, Gott lässt manchmal, ja, da war Jesus da, da war der Heilungsprediger da, da war der Evangelist da, da war der Mann Gottes da. Und Jesus ging vorbei. Jesus ist durch diese Tür eingegangen. Und Jesus hat den Bettler gesehen, diesen Lahmen, aber hat nicht geheilt. Vielleicht hat er auch gebettelt. Jesus, heile mich. Jesus hat gesagt, nee, warte, bis Petrus kommt. Und dann kommt er. Und dann heilt er. Weißt du, Gott lässt sich Zeit. Gott lässt sich Zeit. Der Mensch muss auch reif sein. Für die Sache Gottes. Und erst dann, wenn wir reif sind, dann schwimmt das Eis und dann ist das Unmögliche möglich. Dann stehen Tote auf, dann werden Gebundene frei. Weißt du, oft ist unser Geist begrenzt Gott. Und Gott ist ein unbegrenzter Gott. Und deshalb, wir müssen zuerst mal diese ganzen Begrenzungen abstreifen, frei werden von Begrenzungen, vor Vorurteilen, Meinungen. Gott muss so und so und so und so handeln. Gott handelt nie so und so und so. Wenn Gottes Zeit kommt, da sind wir erstaunt, was dann alles so möglich ist. Wenn Gottes Zeit kommt, da fallen die Menschen zu Boden, dann beten sie, dann rufen sie zum Herrn. Und dann bekommen alte Kinder, Jungfrauen, werden schwanger. Wenn der Geist Gottes wirkt, weißt du, da passieren das merkwürdigste Dinge. Plötzlich werden Passive aktiv und Aktive werden still und ruhig. Genau, wenn der Geist Gottes wirkt, da werden Menschen zu den unmöglichen Dingen fähig, wenn Gottes Zeit ist. Da stehen Dinge plötzlich da als perfekt. Wenn die Stunde Gottes kommt, dann passiert das, was passieren soll. Und meistens passiert es so, mit dem haben wir gar nicht mehr gerechnet. Ich habe mir gedacht, der Zug ist schon abgefahren, das ist alles vorbei. Denk an Sarah und Isaac und so weiter. Weißt du, wenn die Stunde Gottes kommt, da gibt es keine Hindernisse mehr, keine Blockaden. Niemand kann es mehr verhindern. Die verhindern wollen, sie sind schon gestorben. Ja, und so arbeitet Gott. Wenn seine Zeit kommt, also die Zeit erfüllt war, als wenn die Zeit Gottes da ist, zuerst einmal ist kein Raum in der Herberge, aber plötzlich ist Raum in der Herberge. Auch wenn ein Schuppen oder eine Garage oder sonst was gefunden wird. Verstehe die göttliche Zeit, das ist der göttliche Augenblick, dieses Kairos. Und dann siehst du die Dinge plötzlich ganz anders. Und da wirst du geführt von Augenblick zu Augenblick. Wir werden morgen über das Thema Führung bekommen. Weißt du, Josef geht runter. Er sagt also, die Zeit ist erfüllt, Maria wird bald das Kind gebären und ich gehe jetzt nach Bethlehem, ich muss nach Bethlehem gehen. Du siehst, wie Gott manchmal arbeitet. Da geht ein Gebot weltweit, Kaiser Augustus lässt die Welt schätzen. Er will wissen, wie viele Leute er hat, um sie zu besteuern. Und Volkszählung und so weiter. Und weißt du, die politischen Gesetze, die natürlichen Gesetze, alle Gesetze, die fallen auf einen Nenner zusammen. Also auf einen Tag, auf eine Stunde. So arbeitet Gott. Das Äußere und das Umfeld, alles trägt dem bei. Du musst vorstellen, Gott bestimmt die Zeit. Als Jona da auf dem Schiff war und er sagt, bitte werft mich raus, da war schon der Fisch mit aufgeschlossenem Maul, stand da und hat schon auf den Jona gewartet. Du siehst also, es fällt alles im richtigen Augenblick. Der Fisch ist da und der Fisch weiß sogar, wo er hinschwimmen soll und wo er den Mann wieder abladen soll. Also wenn Gott arbeitet, geht alles Timing, alles exakt. Das geht Schlag auf Schlag dann. Und deshalb, du brauchst eine andere Wahrnehmung als die normale menschliche, spießbürgerliche, deine deutsche Mentalität. Unsere Zeit ist die Zeit des Übergangs hier. Weißt du, wie, eure Zeit ist immer, aber meine Zeit, sagt der Herr, ist nicht gekommen. Und du musst das finden, meine Zeit und Ewigkeit, meine Zeit und Ewigkeit. Du musst immer deine Zeit mit der Ewigkeit vergleichen. Ist das aus der Ewigkeit? Ist das für die Ewigkeit? Und arbeite da Ewigkeit zusammen. Wie sieht es aus? Vielleicht noch ein kleiner Hinweis noch, Gottes Zeit und unsere Zeit, das Innere. Also im Innen drin weißt du, das ist noch nicht so weit. Du weißt innen drin, ich bin noch nicht so weit. Und wenn du ehrlich bist, du bist noch nicht so weit. Das spürst du innen drin genau. Weißt du, nicht nur, ob das richtig oder falsch ist, sondern du spürst auch die Zeit, dieses Kairos, dieses Göttliche. Wir spüren, das ist drin. Der Mensch weiß ganz genau, das göttliche Timing. Also ich bin noch nicht so weit. Weißt du, Zeugnis geben, ich bin noch nicht so weit fürs Zeugnis geben. Ich bin noch nicht so weit für die Predigt. Ich bin noch nicht so weit für den Dienst. Ich bin noch nicht so weit für die Arbeit oder für das Amt oder egal was es ist. Ich bin noch nicht so weit. Du spürst es. Aber wenn man dich dann zwingt, ist Vergewaltigung. Das ist nicht Gottes Wille, dass Menschen dann gezwungen werden. Tief innen drin weißt du ganz genau, ich bin noch nicht reif für die Heilung. Und viele Menschen wissen, dass sie noch nicht reif für die Heilung sind. Da muss noch ein paar Sachen noch passieren dazwischen. Vergebung vielleicht oder vielleicht ein bisschen eine Umstellung, ein paar Sachen. Vielleicht müssen sie ausziehen aus der Wohnung, Tapeten wechseln oder sonst was. Wenn es nicht Gottes Zeit ist, kannst du machen, was du willst, wird nichts, wenn es Gottes Zeit nicht ist. Du, wir können das nicht überspringen. Gott überspringt nichts. Gott überspringt nichts. Ach, aber wenn Gott in deinem Leben ist, dann machst du 7 Meilenschritte. Aber Gott überspringt nichts. Gott nimmt Schritt für Schritt, Stufe für Stufe, auch in deinem Leben. Ob es gefällt einem oder nicht, ich würde gerne auch so vieles überspringen. Aber das, was du überspringst, das rächt sich bitter in deinem Leben. Ich weiß, ich war krank mal eine Weile in der Schule, ein paar Wochen nicht in die Schule gewesen. Und dann komme ich in die Schule, jetzt merke ich, die sind ja schon viel weiter gegangen. Die Rechnungen, wie sie da rechnen, das habe ich nicht. Ich brauchte Nachhilfe. Und alles, was du überspringst, da brauchst du nachträglich Nachhilfe. Du kommst nicht vorbei, du musst die Zeit auskaufen. Und dann musste ich büffeln. Und lange Zeit habe ich Probleme gehabt, was ich da versäumt habe. Deshalb versäume nichts. Wenn Gott diese Lektion durchnimmt, nimm diese Lektion gerade durch. Das wird jetzt gerade behandelt. Das ist so wichtig in deinem Herzen oder in deinem Leben. Wenn Gottes Zeit nicht ist, dann kommst du auch gar nicht so durch in deinem Leben. Weißt du, du kannst dich anstrengen. Du sagst, das ist so mühsam, so eine Qual. Aber wenn das Timing ist, da gehst du mitten durch sie hindurch. Man kann eine gute Idee haben, aber wenn die Zeit nicht dafür da ist, kann es nicht verwirklichen. Wenn die Mittel nicht da sind, wenn kein Bedarf da ist, dann braucht man auch das Produkt nicht. Also du brauchst das Timing. Andere zögern, wenn Gottes Zeit da ist, sie sind nicht bereit, die Zeit zu nutzen. Das ist so wichtig, dass du wirklich mit dem Augenblick mitgehst, mit der Welle mitschwimmst. Dass du erkennst die Wichtigkeit der Zeit. Weißt du, viele Leute sind Zauderer und zögern. In Psalm 90, Vers 12, da heißt es von Moses, Moses war auch ein Zauderer. Moses hätte viel mehr aus seinem Leben machen können. Aber 80 Jahre wird er knacker alt, bis er endlich mal kapiert, was Gott will. 80 Jahre. Hütet 40 Jahre, dieser gebildete Mensch hütet 40 Jahre die Schafe bei seinem Schwiegervater. Er hätte aus seinem Leben viel mehr machen können. Und dann sagt im Psalm 90, lehre uns unsere Tage richtig, Herr, oder lehre unsere Tage, dass wir ein weises Herz gewinnen. Oder ein anderes Mal, eine andere Übersetzung sagt, lehre, Herr, dass wir merken, wir sind sterblich, wie schnell unser Leben vorbei ist, auf dass wir weise und klug werden, wie kurz unser Leben ist. So, lehre unsere Tage richtig zu nutzen, Herr. Nicht falsch zu nutzen. Er hat gespürt, ich bin ein Befreier Israels, ich sollte Israel befreien, aber da erschlägt er einen Mann und dann bringt er sich in Verruf sogar. Und viele, wenn sie nicht im Zeitrufplan Gottes sind, bringen sich in Schwierigkeiten. Aber dann, wenn nachher die Zeit Gottes da ist, dann muss nur ein Wort sagen. Und nachdem Moses wusste, dass seine Zeit auf Erden begrenzt ist, jetzt schon 80 Jahre bin ich schon alt, sagt er, und jetzt wurde er plötzlich wach. Plötzlich kam er zu sich, machte sich auf den Weg und so weiter. Und jetzt fängt er an, voll Gottes zu führen. Jetzt wird er wach, dass er merkt, jetzt ist es aus mit mir. Und deshalb, wir sollten, wenn wir die Zeit sinnvoll auskaufen wollen, keine Zauderer sein wie Moses, und das Leben so schnell vorbeifließen lassen. Wir sollten die Zeit auskaufen. Wir sollten denken, wir werden sterben. Viele Leute wollen das Thema gar nicht hören. Das ist ein Tabuthema. Du wirst sterben. Und was soll der Redner oder Sprecher oder Pfarrer oder wer das jetzt auch immer ist, an deinem Grab sagen von deinem Leben? Der hat das Leben genossen, der hat das Leben und so weiter. Der ist jetzt 80, 90 Jahre alt geworden. Aber was ist aus dem Leben geworden? Bedenke, dass du sterblich bist, auf dass du klug wirst. Du hast nicht mehr viel Zeit. Deine Zeit ist begrenzt. Die Ewigkeit ruft nach dir. Und bist du bereit für die Ewigkeit? Für euch ist immer die richtige Zeit. Aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich auf die Ewigkeit konzentrierst. Auf Gottes Zeit, auf dieses Kairos. Und du stehst eines Tages vor der Ewigkeit und dann mit leeren Händen. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Hast du dein Leben richtig eingesetzt? Was war das Ziel deines Lebens? Hast du mit Gott geplant, mit Gott gelebt, mit Gott beredet, mit Gott, ja, den Tag begonnen? Wie oft hast du den Zeitpunkt Gottes verpasst in deinem Leben? Wie oft? Und darum sind so viele Menschen gescheitert, weil sie immer den Zeitpunkt verpasst haben. Als sie dann auf dem Bahnhof waren, es kam kein Zug, weil schon das Zug rausgefahren ist. Oder und so weiter. Und einfach verpasst. Wie viel verpasste Gelegenheit gibt es? Deshalb, wenn du mit Gott gehst, mit Gott redest, mit Gott planst, kannst du nicht verpassen. Der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Und zwar den richtigen Augenblick wird er uns auch zeigen. Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus nicht zu früh und nicht zu spät. Just in time. In diesem richtigen Moment, da waren die Römer da, die das Weltreich beherrschen, da waren die Griechen da, die hatten eine einheitliche Sprache. Dann, die Juden waren zerstreut in alle Landen, überall waren Synagogen, also das Evangelium konnte sich in kurzer Zeit sich ausbreiten. Da war alles vorbereitet. Und du musst beobachten, ist die Zeit, die Umstände sind vorbereitet, wenn nicht, musst ein bisschen warten, bis Gottes Stunde kommt. So viele Leute haben zu früh geheiratet, müssen sich nachher noch scheiden. Die merken hinterher, das war nicht das, was ich wollte, aber nur schnell geheiratet. Und darum sind so viele gescheiterte Ehen. Oder sind nicht regelmäßig zur Schule gegangen, haben gedacht, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich das Leben meistere und so weiter. Obwohl sie die Möglichkeit hatten, haben die Möglichkeit nicht genützt. Andere sind frustriert, weil ihr ganzes Leben nicht mit dem übereinstimmt, was eigentlich sein sollte. Da stimmt gar nichts. Sie sind am falschen Ort, zu falscher Zeit, mit falschen Leuten. Heuschrecken haben ihre Jahre gefressen. Und Gott lässt uns manchmal von vorne anfangen, aber weißt du, da ist noch so viel, guck mal, Moses, 80 Jahre, was hätte der Mann in den letzten 80 Jahren machen können? Wenigstens in den letzten 40. Aber dann nur noch 40 Jahre von 120 Jahren bleiben nur noch 40 Jahre übrig, wo er jetzt für Gott leben kann. Was wäre aus deinem Leben geworden, wenn du in deiner Jugend dem Herrn dein Leben geweiht hättest? Viele Gläubige handeln nicht, obwohl sie wissen, was sie tun sollen. Sie lassen sich vom Teufel einschüchtern, lassen sich Angst machen. Oh, ich möchte keinen Fehler begehen. Lieber machst du einen Fehler und Gott korrigiert dich, als dass du nichts machst. Das ist der schlimmste Fehler, wenn du nichts machst. Lieber machst du einen Fehler oder zwei sogar oder drei. Und die denken, ich könnte was falsch machen. Weißt du, wir müssen rausfinden, ist das die Zeit? Die Propheten haben gedeutet, auf welche Zeit spricht der Heilige Geist oder deutet das diese oder jene Prophetie? Gottes Zeit ist manchmal geheimnisvoll und manchmal nicht. Es ist nicht immer leicht für fleischliche Menschen, das Timing Gottes zu finden. Aber es ist ganz normal, wenn du ein bisschen aufpasst in deinem Leben, ein bisschen clever bist, ein bisschen Grips einschaltest und so weiter, dann merkst du, was in Prediger 3, Vers 1 steht, alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. So wie du die Jahreszeiten erkennst, jetzt ist Frühling und jetzt ist Sommer und jetzt ist Herbst und jetzt ist Winter. So kannst du auch in deinem Leben so ein bisschen was bestimmen. Jahreszeiten sind göttliche Bestimmungen. Und es wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Sommer und Winter, sagt uns die Heilige Schrift. Also du solltest mit den Bestimmungen, göttlichen Bestimmungen in deinem Leben geben. Das ist schon mal Zeit. Nicht nur, Herr, sag mir jetzt. Du solltest Gott dienen in der Jugend oder dich vorbereiten, Gott zu dienen in der Jugend. In dieser bestimmten Zeit, und es gibt eine bestimmte Zeit, da sieht man, in einer bestimmten Zeit, da wächst es. Das ist auch wichtig. In einer bestimmten Zeit, da blüht alles. Und in einer bestimmten Zeit, da wächst und reift alles. Es hat alles eine bestimmte Zeit. Und dann ist es verblüht. Dann ist es vorbei. Die Jahreszeiten sind Gottes Anhaltspunkte für dein Timing, auch in deinem persönlichen Leben. Und jedes menschliche Leben ist nach den Jahreszeiten auch so aufgebaut. Kindheit, Jugend, Middle Age und dann Senioren. Und überall gibt es bestimmte Aufgaben, wo wir von Gott aus uns entwickeln sollen. Und das gibt Anhaltspunkte. Wie geht's mit meinem Leben weiter? Wenn jemand im Winter in Badehosen rausgeht, verstehst du, und so weiter, das ist in falscher Zeit. Weißt du, im Winter geht man mit warmen Kleidern, mit Pelz und Mütze und Schuhe und so weiter, und nicht in Badehose. Und das Gleiche gilt für Leben. Um zu wissen, was zu tun ist, solltest du wissen, was für Zeit ist jetzt. Ist jetzt Winter oder Sommer? Finde heraus, in welcher Jahreszeit du dich gerade befindest, du persönlich, in deinem Leben, in welcher Jahreszeit, und dann handle dementsprechend. Viele Menschen checken das nicht, wollen das nicht beobachten oder akzeptieren und annehmen. Wir verstehen Gott durch Beobachtung. Und deshalb ist es so wichtig, wenn du ein echtes, wahres Kind Gottes werden möchtest, werde ein Beobachter. Beobachte, was ist jetzt die Zeit in meinem Leben? Verstehe die Zeiten Gottes. Und du verstehst die Zeiten Gottes, wenn du anfängst zu beobachten. So wie in der Natur, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Gottes Zeit wird erspäht. Und wir sollen Augenzeugen sein. Jetzt ist die Zeit der Ernte. Jetzt ist die Zeit, wo wir ernten. Alles, was wir von Gott wissen, haben wir nur durch Beobachtung und Betrachtung erreicht, indem wir auf Gott gehorcht haben, aufgepasst, hingeschaut haben und so weiter. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet meine Beobachter sein. Und ihr werdet sehen und ihr werdet berichten. Wir sollen feststellen, wie Gottes Uhren gehen, und zwar durch Beobachten. Du siehst, wie die Sonne steht. Also ich habe einen schönen Biologielehrer in der Schule gehabt, der hat sich sehr gut ausgekannt und dann hat uns erzählt, wie wir ohne Uhr genau feststellen können, wie spät es draußen ist, wenn die Sonne scheint und wo Osten, Süden, Norden oder Westen ist, ohne Kompass, wenn man das alles so machen kann. Also ich bin eigentlich froh, der hat uns immer im Wald und Wiesen rausgeführt und uns dazu unterrichtet. Und das hat mir Spaß gemacht. Also echt, du lernst ohne Uhr doch die Uhr festzustellen, indem du plötzlich weißt, also wie spät es ist draußen an Stand der Sonne. Und die Leute haben früher auch keine Uhren gehabt. Wir haben Uhren erst seit dem 15. Jahrhundert. So, was wir beobachten, das kann unser Leben bestimmen. Was du siehst, was siehst du? Und was dir vor der Hand kommt, das tu, steht einmal in der Bibel. Was ist beobachten? Acht geben, aufmerken, aufpassen, forschen, nachfragen, nachgehen, belauschen. Was sagen die anderen dazu? Auszukundschaften, das ist Beobachtung. Du solltest also herauszufinden, was ist jetzt dran für mein persönliches Leben. Wir haben diese 12 Kundschafter, die das Land erspähten da und so weiter. Und bevor du in das Land hineinkommst, du musst dich informieren, wo gehst du hin. Bevor du dich über den Himmel informierst, was passiert dort alles. Und die haben die Kundschafter ausgesandt. Natürlich waren welche, die haben gesagt, das ist unmöglich, kommen wir nicht rein. Aber da waren auch welche, die gesagt haben, das ist möglich. Und beschäftige dich mit den Möglichkeitsdenken und nicht mit denen, die unmöglich immer alles sagen. Unmöglich geht's nicht, schafft man nicht. Es gibt eine Zeit zum Pflanzen und es gibt eine Zeit zum Ernten, es gibt eine Zeit zum, was weiß ich, alles da steht. Lies mal Prediger 3, das ist schön interessant, wie der Salomo das schreibt. Und du kannst nicht alle Zeit ernten. Ernte ist vorbei. Wenn vorbei ist, ist eine Ernte. Da kannst du beten, so viel du willst, da wird keine Ernte mehr kommen. Die Ernte ist verfault. Was nicht eingebracht ist, geht bis der Teufel oder das Fäulnis. Du musst also logisch denken. Die meisten Menschen denken nicht logisch, sie denken materialistisch oder sie denken, was weiß ich, irgendwie. Nein, denk logisch. Fang an, logisch zu denken. Verstehe die Zeit, und zwar Kairos, und zwar durch Beobachtung, durch Scharfblick, durch den Heiligen Geist, durch die Inspiration. Erweitere deinen Horizont. In 1. Chroniker Kapitel 12, Vers 32, da ist von den Söhnen Ischastars, also einem Stamm des Volkes Israel, die Söhne Ischastars erkannten die Stunde Gottes, steht da. Also die sind zum Erkennen der Stunde Gottes da. Sie wussten, was zu tun war, was das Gebot Gottes war und sie wussten, was dran war. die Söhne Ischers da. Vielleicht sind wir auch davon abstammen wir auch oder können wir auch den Geist der Kinder Ischers da haben. Die Söhne Ischers da waren kluge Leute, die konnten die Zeichen der Zeit deuten. 1. Chroniker 12, 32. Sie konnten die Zeichen der Zeit deuten, sie konnten zwischen den Zeilen lesen. Das ist also so wichtig, was die Leute nicht sagen. Das ist wichtiger, als was sie sagen. Sie sahen die Zusammenhänge, sie sahen die Hintergründe. Sie erkannten die Zeit Gottes. Weißt du, und du solltest erkennen, was die Leute nicht sagen und was sie sagen. Sie waren kluge Leute, sie achteten auf die Kleinigkeiten. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir auf die Kleinigkeiten achten, nicht auf die großen Dinge. Das Sensationelle. Achte auf die Kleinigkeiten. Sie haben gelernt, richtig zu sehen, so wie die Weisen, den Stern, wir haben seinen Stern gesehen. Die anderen haben auch Sterne gesehen, aber die haben nicht seinen Stern gesehen. Und sie sind dem Stern gefolgt und sie sind dorthin gekommen, wo sie hinkommen wollten, auch wenn es Umwege waren, und es waren mal Pannen dazwischen waren. Wenn du den Himmel beobachtest, du wirst deinen Stern finden. Und die Söhne Ischers da hier, sie erkannten die Stunde Gottes, sie erkannten das Handeln Gottes, was macht Gott. Eigentlich wir als Kinder Gottes, wir tun nichts anderes, als was, dass wir nur Gott nachgehen. Wir gehen da, wo Gott hingeht, wir reden das, was Gott sagt, wir benehmen uns so, wie Gott sie gerade dort benimmt in dieser Situation. Sie erkannten die Spur Gottes. Du solltest so wie ein Hund werden. Weißt du, der Hund, der die Spur erschnüffelt. Sie erkannten das Wirken des göttlichen Geistes. Sie erkannten, was sie lasen. Erkennst du das, wenn du liest? Da schreibt jemand einen Brief. Und du solltest zwischen den Zeilen lesen können, was diese Person in diesem Brief alles schreibt. Und nicht schreibt, sie erkannten, was sie hörten. Und sie wussten, was zu tun war. Die Söhne Ischers das. Und als zum Beispiel Josef den Traum dem Pharao erklärt, und das ist ganz arg wichtig, weißt du, wir müssen erkennen. Und erkennen ist nicht nur, dass ich die Vision sehe, den Traum sehe, die Bedeutung, oder was da gezeigt wird, den Stern sehe. Nein, ich sollte auch wissen, was zu tun hast. Und als Josef den Pharao den Traum erzählt, von diesen sieben fetten Kühen und mageren Kühen, fetten Ehren und mageren Ehren, dann sagt er, und Majestät, darf ich Ihnen noch was sagen? Ich habe einen guten Ratschlag. Es werden sieben fette Jahre kommen und dann kommen sieben schlechte Jahre. Und wir sollten eigentlich Scheunen bauen, Silos bauen, dass wir das in diesen fetten Jahren sammeln und dann haben wir Brot für die nächsten sieben Jahre. Also jemand, der einen prophetischen Geist hat, der kann die Tagesereignisse richtig deuten. Die Tagesthemen, weißt du, wenn du die Tagesthemen siehst und hörst und so weiter, und dann kannst du es irgendwo einordnen. Das ist jetzt dran, das passiert etwas. Aus der unsichtbaren Welt passiert etwas in der sichtbaren Welt. Du kannst die Zeichen aus der unsichtbaren Welt deuten und dann sagst, Scheunen bauen jetzt. Oder das und das. Oder Philippus, als der dem Mann dort auf der Straße nach Gaza begegnet, dann fragt er, verstehst du auch, was du liest? Nicht immer kannst du alles verstehen. Du brauchst Hilfe. Und da kommt so ein Philippus, der den Heiligen Geist hat, den prophetischen Geist auch hat. Seine Töchter, der hat fünf Töchter gehabt, die waren alles Prophetinnen, die haben geweissagt und so weiter. Verstehst du Reden Gottes? Verstehst du das Handeln Gottes? Verstehst du die Gangart des Herrn? Dann sagte, wie soll ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Also du brauchst auch Anleitung und Hilfe. Deshalb, du musst hineinwachsen in die Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Morgen bist du herzlich willkommen. Morgen früh. So, aber du solltest jetzt schon lernen, die Zeit Gottes herauszufinden. Was ist dran? Sie wussten, was zu tun war. Jesus sagt über Jerusalem einmal, da klagte und weinte und sagt, wie oft wollte ich euch versammeln, ihr habt es nicht gewollt, ihr habt nicht die Zeichen erkannt. Wie oft habe ich das gewollt? Weißt du, du spürst das Ziehen des Heiligen Geistes. Heute soll ich in den Gottesdienst gehen und du gehst nicht. Das ist ein Bruder, der dann, das war so in den 30er Jahren oder 20er Jahren, letzten Jahrhundert, und dann... Er muss die Beerdigung halten, und als er dann zu diesem ins Trauerhaus kommt, dann fragt er, hat irgendjemand Mary, also die Tochter des Hauses, gefragt über das junges Kind, also junges Mädchen gestorben, hat jemand sie auf Jesus angesprochen, und dann hat sie zuerst mal den Die Kindersonntagsschultante hat gefragt, hast du sie auf Jesus, auf die Bekehrung, sie ist jetzt in der Ewigkeit. Ja, ich spürte, ich sollte was sagen, aber ich habe gezögert und so weiter. Und jetzt ist sie tot. Jetzt kann es nicht mehr machen. Dann hat sie die Mutter gefragt, Mutti, hast du die Maria angesprochen auf ihr Seelenheil, auf ihre Erlösung und so weiter? Ja, ich spürte, ich wusste, Maria muss gerettet werden. Aber ich habe gezögert und gewartet und dann zu spät. Wie oft weißt du, ich sollte hier ein Zeugnis geben, ich sollte dorthin gehen, ich sollte einen Brief schreiben, ich sollte einen Anruf. Weißt du, du sollst anrufen und das Telefon benutzen und das Telefon ist eine Gnade Gottes, aber zum Segen und nicht zum Unsegen und nicht zum Fluch. Und du weißt, wenn du etwas weißt, dann solltest du tun und nicht aufschieben. Eines Tages ist zu spät. Eines Tages ist der Zug abgefahren. Also erkenne die Zeit Gottes in deinem Leben. Sie wussten, was zu tun hat. Wie oft wollte ich euch versammeln und ihr habt es nicht gewollt. Gott rüttelt und schüttelt, klopft an die Tür, der Sturm tobt, die Erde bebt, die Wellen brausen. Denkt nur an, was in Japan passiert ist und jetzt wollen sie alle plötzlich aussteigen, was weiß ich wohin. Weißt du, dann hinterher ist die Tragödie bitter. Und so weiter. Warum das alles und wieso das alles? Aber wenn du das Wirken Gottes erkennst und rechtzeitig einsteigst und rechtzeitig handelst und rechtzeitig redest, kannst du viel bewirken. Dieses nämlich, wenn Gott dir sagt und wenn Gott zu dir redet, wenn der Teufel zu dir redet, und ich möchte dir so eine Faustregel geben, wie unterscheidet man das Reden Gottes und das Reden des Teufels? Wenn Gott etwas von dir will, ist das ganz klein. Wenn der Teufel von dir was will, ganz groß. Du sollst sofort auf der Stelle schnell rennen. Der Teufel hetzt und der weiß, dass er wenig Zeit hat. Aber dein lieber Gott ist, weißt du, er sagt, du Johannes, du sollst hingehen, die brauchen dich. Johannes sagt, nee. Andermal. Aber dann, es wird größer und größer und größer. Wenn der Teufel redet, ist es groß und dann wird es klein. Und am Schluss vergisst er sogar, dass er was wollte. Aber wenn Gott redet, ist es ganz klein und es wird immer größer. Und dann, wehe mir, wenn ich nicht gehe, ich werde sterben. Dann musst du gehen, so wie Jona oder viele andere Propheten in der Bibel. Dann musst du den Brief losschicken. Dann musst du es, wenn Gott es dir sagt. Nicht, wenn du das sagst und dann andere dir sagen oder und so weiter. Und der Teufel macht uns immer so dringlich. Weißt du, Dringlichkeit, das kann von Gott sein und kann vom Teufel sein. Beides, Dringlichkeit. Du musst wissen, wer steht dahinter. Und normalerweise habe ich festgestellt, Gottes Mühlen waren langsam, aber trefflich fein. Und Gott arbeitet zuerst an mir, bevor er an andere durch mich arbeitet. Zuerst an mir. So. Gottes Handeln ist für den natürlichen Menschen meistens eine Katastrophe. Tut mir leid, Weltuntergang, Angst und Schrecken. Aber Gott ist ein guter Doktor. Er sagt, bevor er anfängt und bevor er dich so aufs Bett legt, sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und dann berührt er dich. Und bevor er dich berührt, sagt er, fürchte dich nicht. Weißt du, du hast keine Angst, aber du musst etwas überwinden. Er ist ein sehr guter Therapeut. Er sagt, fürchte dich nicht. Du wirst es überleben. Du wirst überstehen. Das wird ein gutes Ende. Die Sache wird ein gutes Ende haben. Gott lässt Erschütterungen zu und deshalb, wenn Gott arbeitet, du solltest sehen, und diese Ischastar-Söhne, die haben genau gewusst, wenn Gott arbeitet, die Erde wird erschüttert und der lose Putz fällt von selbst runter. Da musst du sie nicht mehr abklopfen. Alles, was los ist, fällt runter. Alles, was auf Sand gebaut ist, vergeht. Alles, was kein Fundament hat, wird abgespült und wird davongeschwemmt. Und Jesu Reich, Jesu Sache ist auf einem Felsen gebaut, hat ein Fundament. Und das überdauert alle Stürme. Also erkenne, ist die Sache sturmbewehrt? Hat es die Krisen überstanden? Wie viele Krisen hat es überstanden? Wenn zu mir Leute kommen und wenn sie mir was erzählen wollen und mir was vormachen wollen, dann frage ich, wie viele Stürme hast du schon überstanden? Wie viele Krisen hast du überstanden? Oder wenn ich Leute zum Heiraten oder wenn ihr heiraten wollt und so weiter, dann frage ich, habt ihr euch schon gezankt? Und wie ist dann die Sache ausgegangen? Weißt du, Christen zanken sich nicht, erzählt es nicht. Und so weiter. Habt ihr euch gestritten? Weißt du, man lernt in der Krise den anderen kennen. Nicht in guten Tagen, Sonntagen und so weiter. Nein, das haben wir immer so das Heiligengesicht. Aber in den Krisenstunden lernen wir uns einander kennen, wie das aussieht und wie man sich verhält und so weiter. Und deshalb, wie hat er die Krise gemeistert? Und das ist so wichtig als Schlüssel herauszufinden. Kann ich mich mit dem Menschen abgeben oder nicht? Ist er zuverlässig oder nicht? Wie steht er nach der Krise? Oder? Und Gott lehrt uns durch die Krisen. Weißt du, denk nur an Jona. Jona ist so ein Beispiel. Da wächst der Rizinus. Halleluja, lieber Gott, wunderbar, wie du deine Kinder versorgst. Und dann kommt der Wurm. Und der Wurm ist überall. Glaub mir das. Gott hat so viel Würmer. Und plötzlich ist es, so schnell wie der Rizinus gewachsen ist, so schnell geht er auch wieder ein. Aber Gott, was denkst du, dein Knecht? Und Ninive geht immer noch nicht unter. Und dann sagte er, ich wusste, dass du ein gnädiger Gott bist. Siehst du, Jona entdeckt Gott und er war der Erste, der von der Gnade gesprochen hat. Jona, ich wusste, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du das Geschrei und das Geplärre und das Geheule und sogar und das Beten und Fasten da, denn die Leute von Ninive, dass du das respektierst. Du bist ein gnädiger Gott. Er hat Gott entdeckt. So. Die Söhne Ishastars erkannten die Stunde, sie wussten, was zu tun war, was das Gebot war, sie wussten, was dran ist. Die Zeit verstehen, Gottes Zeit, Gottes Stunde. Geistliche Dinge müssen geistlich gerichtet werden, heißt es in der Bibel. Während die einen geistlich handeln, handeln die anderen ungeistlich. Das ist also, musst du das immer erkennen. Wenn Gott handelt, wenn du geistlich bist, dann sind andere ungeistlich. Und da bist du richtig, in richtiger Gesellschaft. Sie erkannten das. Weißt du, wenn alle sagen, Pastor, was du machst, ist wunderbar, Gott segne dich. Du, ich bin da gar nicht so sicher. Ich bin gar nicht so sicher. Weißt du, geistliche Menschen werden geistlich richten. Aber die Ungeistlichen, du wirst sehen, wie die Ungeistlichen sich verrichten. Die regen sich auf, ja, der hat gar keine Zeit mehr für uns. Und was weiß ich, soll ich es noch erzählen? Während die einen geistlich handeln, gibt es dann welche, die ungeistlich werden plötzlich und ausfällig werden. Du musst wissen, wenn du geistlich reagierst, reagieren die anderen, die nicht geistlich sind, ungeistlich. Und sie erkannten die Spur auf die Vorgangsweise Gottes. Wenn du göttlich reagierst, reagieren die anderen ungöttlich. Wenn du biblisch reagierst und sagst, ich stütze mich aufs Wort Gottes wird nicht vergehen, Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen, reagieren die anderen unbiblisch. Wenn du christlich reagierst, reagieren die anderen unchristlich. Was es auch immer ist, die vergeben dir nicht, die verzeihen dir nicht, die können das nicht überspielen, die können nicht großzügig sein. Die Liebe deckt der Sünde Menge, egal wie viel die Sünde da ist, aber das können die nicht, bringen sie nicht fertig. Sie wussten, was zu tun ist, was das Gebot Gottes ist. Sie wussten, was dran ist. Verstehe die Umstände. Wenn du die Umstände verstehst, verstehst du die Zeit und die Situation Gottes. Manches musst du stehen lassen, manche Menschen musst du sogar stehen lassen und einfach Geschichte, Geschichte sein lassen. Manches musst du von loslassen und die Zeit ist, weißt du, die Zeit heilt Wunden. Das ist auch die Zeit, normale Zeit. So, wir leiden so oft an der Vergangenheit. Du musst auch so von der Vergangenheit trennen. Das ist Abfall vom Leben. Und das Gute behalten. Gott gab uns einen Geist, damit wir die Zeichen der Zeit erkennen, damit wir die Ereignisse richtig deuten können, damit wir die Erfahrungen, die wir machen, richtig verstehen und richtig erklären können. Weißt du, wir machen so viele Erfahrungen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Gott gab uns einen Geist, damit wir auch richtig reagieren auf der Situation, was da passiert. Also die Leute vom Stamm Ishastar, sie konnten die Zeichen deuten und sogar unsere Erinnerung, was behalte ich nicht, was gebe ich auf, was nehme ich mit. Der Heilige Geist arbeitet über unsere Erinnerung und hilft uns, die Zusammenhänge zu verstehen. Weißt du, unser Leben ist so ein Puzzle. Da kommt zu dem, kommt das und zu jedem kommt dieses und dann kommt dieses. Und wenn du keinen Überblick hast vom Heiligen Geist, verstehst du nicht, das ist ein Chaos. Meine Oma, die hat immer gerne gestrickt, vor allem im Winter. Und weißt du, wenn ich so ihr zugeguckt habe, dann wollte sie mir einen Pullover stricken. Und habe ich mit schönem Muster, hat sie gesagt, es soll ein schönes Muster sein, und dann strickst du den Pullover. Und da, als ich so ihr zuschaue, bin ich so entsetzt, habe gesagt, Oma, diesen Pullover werde ich nicht anziehen. Das ist ein Chaos. Weißt du, da laufen die Fäden so und so, alles durcheinander. Also so ein Pullover werde ich nicht auf der Straße anziehen und werde nicht zu den Leuten gehen. Dann sagte, warte, bis der Pullover fertig ist und die Seite ausgekehrt wird. Dann kommt das Muster raus. Wir sehen immer nur das, was hinter dem Vorhang ist. Das ist jetzt diese materialistische Welt. Da ist ein Durcheinander. Da fahren, da geht, zick, zack, zack. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und du verstehst Gott nicht. Da macht er ein bisschen an der Seite mit der grünen Wolle, so hatte meine Oma gestrickt, und dann kommt die gelbe Wolle, dann macht er mit der ein Durcheinander. Vielleicht ist in deinem Leben ein Durcheinander, aber Gott hat einen Plan in diesem Durcheinander. Er hat ein Muster für dein Leben. Dein Leben ist nach Gottes Strickmuster. Er hat einen Plan für dein Leben. Lass dich darauf, auf dieses Abenteuer ein, und dann wird's ausgekehrt. Dann wirst du auch stand. Heute natürlich diese maschinell gewebten oder gestrickten Pullover, das ist alles nur, das ist nicht mehr das, was das einmal war, Handarbeit. Und jeder einzelne von uns ist eine Handarbeit Gottes. Von Gott gestrickt. Siegfried Fietz, glaube ich, singt ein Lied oder ein Gedicht geschrieben, Gott schreibt auf krumme Linien gerade. Das macht der liebe Gott. Auf krummen Linien schreibt er gerade. Weißt du, du musst das System Gottes verstehen. Gott arbeitet nach anderen Maßstäben. Seine Uhren gehen anders. Das, was hier wertvoll ist, ist dort wertlos und umgekehrt. Was hier nicht zählt, das zählt bei ihm wieder schon was. Was sagt Gott zu den Stunden und Ereignissen in deinem Leben? Wie nennt Gott deinen Augenblick? Ist dieser Augenblick, was du jetzt erlebst, deine Sternstunde? Und jeder Mensch in seinem Leben hat eine, vielleicht zwei, aber nicht mehr, drei vielleicht. Aber eine Sternstunde, jeder Mensch hat eine Sternstunde. Und hat dein Leben die Sternstunde schon erreicht. Die Söhne Ischers da erkannten die Stunden. Also früher richtete man alles sich nach den Sternen. Sie verstanden ihre Zeit, sie waren Propheten. Sie erkannten die Zeichen der Zeit. Sie sahen alles mit den Augen Gottes. Mit den Augen der Ewigkeit, mit den Augen des Todes, der Vergänglichkeit. Sie sahen von oben. Und siehst du deine Sternstunde? Und weißt du, wofür du eigentlich auf diesem Planeten Erde bist? Verstehst du die Zeichen der Zeit? Daniel zum Beispiel, als dann die Schrift an der Wand da passierte, das sagte kein Problem. Und er las diese Schrift und hat den vorgelesen und gesagt auch, was das bedeutet. Er sah die Schrift mit den Augen Gottes, er konnte lesen. Kannst du die Schrift Gottes, die Flammenschrift Gottes hier an dieser Weltwand, an den Medien lesen, was da passiert, was da geschrieben wird? Der Prophet erkennt nicht nur etwas, er reagiert auch richtig und gibt auch die richtige Bedeutung. Das ist gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Ganz einfach. Wir brauchen heute Menschen, die genau wissen, wo es lang geht, was passiert, und zuerst mal für sich selber. Weißt du, man kann für andere viel predigen, aber für sich selbst wissen, wo es lang geht. Menschen suchen das Wort Gottes, suchen göttliche Lösungen, suchen die Stimme Gottes, und zuerst mal, bevor ich irgendwas weiter erzähle, muss ich selber gefunden haben. Ich muss zuerst mal selber gelernt haben, bevor ich andere lehren. Und der Lehrer muss etwas weiter sein als der Schüler. Und deshalb, wenn du irgendjemanden belehren, unterweisen möchtest, solltest du schon weiter sein. Du möchtest also Lehrerhandbuch haben. Nicht nur die Lektion, das Schülerhandbuch. Du solltest das Rema Gottes für dein Leben haben, das Gottes Kalender in deiner Hand haben, Gottes Plan, wie das alles aufgebaut ist. Und was Gott alles so vorhat mit deinem Leben oder mit dem Leben dieser Welt. In der Bibel heißt es, ihr habt die Salbung, und die Salbung wird euch alles lehren. Du hast doch den Heiligen Geist, oder nicht? Jeder wiedergeborene Christ hat für mich den Heiligen Geist. Nicht erst, wenn du in Zungen redest. Das ist ganz was anderes, Zungen reden. Jeder, der Jesus Herr nennen kann, hat den Heiligen Geist. Der soll jetzt nur noch den Heiligen Geist arbeiten lassen. Die Propheten gehen immer nach der Salbung und nicht nach der Schmeichelei. Wesentlich, das ist ganz arg wichtig. Wenn du ein Prophet bist, denk hier Daniel und denk hier die anderen, die geweissagt haben und prophezeit haben, die sind nicht nach der Schmeichelei gegangen. König, Majestät, ja. Nein, so spricht der Herr. Die Propheten sehen alles mit den Augen Gottes, die Tiefe, die Breite, die Höhe, die Weite. Sie haben Übersicht und sie sagen, nee, das ist nicht so. Das ist anders. Und genauso auch für deine Krankheit, für deine Gesundheit, für deinen Erfolg oder Misserfolg. Du solltest immer so die Dinge mit den Augen Gottes sehen. Vielleicht ist dein Misserfolg ein größerer Segen als dein Erfolg. Vielleicht. Deine Krankheit vielleicht ein größerer Segen als deine Gesundheit. Du solltest die rote Spur Gottes in deinem Leben erkennen. Den roten Faden. Die Engländer haben den roten Faden. Wenn die dann ihre Ware da verkauft haben, ihr Stoff, die Konkurrenz war groß, dann haben sie einfach einen roten Faden. Da konnte man genau feststellen, das ist eine englische Ware. Der rote Faden. Siehst du, findest du den roten Faden Gottes in deinem Leben? Fällt es diesen Söhnen, Ischers Söhnen, vieles sofort auf, das ist der rote Faden Gottes, so geht Gott weiter. Gott hat nicht aufgehört. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann fällt dir das auf, was Gott auffällt. Und Gott arbeitet immer durch Eingebung. Weißt du, er öffnet dir das Auge und du siehst plötzlich, aha. Und du hast die Übersicht. Du übersiehst alles, so wie Moses das Land übersehen hat. Der Mose in den letzten 40 Jahren, das war der Mann Gottes. Hat er kapiert. Und vielleicht auch in deinem Leben, in den letzten Jahren deines Lebens kannst du mehr erreichen, als in den letzten 80 Jahren deiner Schlamperei und Trägheit und dahin vegetieren und vagabundieren und was auch alles ist. Weißt du, 80 Jahre vertrödelt, was wäre aus dem jungen Mann geworden, wenn er sofort mit Gott angefangen hätte? Für manches kann er nicht. Da kann nicht, dass der Pharao jetzt alle Jungs ertränken lässt. Du kannst für manches in deinem Leben nicht, wie du geboren bist und wo du geboren bist, bei wem du geboren bist. Vieles kannst du nicht. Aber dann, sobald du denken kannst, kannst du etwas tun. Moses sah. Und das ist so wichtig, dass du die Dinge siehst, wie Gott sie sieht. Wie Gott handelt, dass du diese Wege gehst. Wenn Gott dich an einen Platz gestellt hat, weißt du, du brauchst auch die richtige Position, um zu übersehen. Wenn du im Loch bist, siehst du nicht viel. Da siehst du nur noch diese kahle Wand, wie komme ich da raus? Und deshalb die meisten Gotteskinder, die sind immer im Loch drin und sagen, wie komme ich bloß hier raus? Die sehen nur ihr Problem. Du solltest Gott sehen und nicht dein Problem. Du solltest Gott sehen und nicht dein Problem. Wenn du Gott verstehst, verstehst du auch die Zeit. Ich komme hier raus. Ich werde hier rauskommen. Du musst die Situation begreifen. Nicht ich muss mich rausarbeiten, sondern der Herr kommt, mein Helfer kommt und er lässt mir das rote Seil herunter und holt mich aus dieser Sache raus. Der Herr muss unsere Sinne schärfen, auch was die Zeit anbetrifft. Geheiligte Menschen, die erkennen die heiligen Zeiten. Jetzt ist die Zeit Gottes. Jetzt ist die heilige Zeit. Jetzt ist die Stunde des Herrn gekommen. Durch Gottes Erfahrungen. Je mehr du Erfahrungen mit Gott gemacht hast, so in kleinen Dingen, desto mehr wird dein Blick geschärft für das Göttliche. Und wir brauchen einen geschärften Blick. Das ist es. Das ist der Stern. Weißt du, am Himmel gibt es so viele Sterne. Kennst du dich mit den Sternen aus? Dann sag mal, das ist dieses Sternbild und das ist dieses Sternbild und das ist dieses Sternbild. Du würdest gar nicht dein Ziel erreichen, wenn du die Sterne nicht kennst. Aber der Nomade, der weiß, da sagt er, geh mal nach geradeaus und dann kommst du zu dem Stern und wenn du den Stern hast, nimmst du den Stern, dann gehst du nach links, bis du den Stern wieder hast. Und so kommen sie. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Mehr wird Bruder Hedgecock uns erzählen. Aber ich lese die Worte aus Johannes Kapitel 10. Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen und weil sie wissen, wie die Uhr Gottes tickt und so weiter. Und weil sie ihn kennen und sie folgen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Wer Gottes Geist hat, der lässt sich nicht blenden. Der lässt sich auch nicht betrügen. Der lässt sich auch nicht X für Y vormachen. Nur Kranke im Kopf, die laufen hinter jedem Dudelsack nach. Ja. Verstehst du? In Edinburgh, ich bin in Edinburgh und in Schottland oben und da kam ein Dudelsackblaser, Faschist hat nur geblasen und da, der bläst und alle laufen dem Dudelsackbläser nach. Und da habe ich gedacht, Mensch, guck mal, jeder, der nicht ganz normal ist, läuft dem Mann durch, du weißt gar nicht, wo der hinläuft oder das, was er soll. Der ging nur spazieren mit seinem Dudelsack. Und so viele laufen durch unsere Welt mit Dudelsäcke herum. Alles, was Gott tut, und jetzt werde ich noch etwas sagen. Alles, was Gott tut, kündigt er vorher auch an. Amos Kapitel 3. Gott tut nichts, ohne angekündigt zu haben. Gott arbeitet nicht verdeckt oder undurchsichtig oder als Verschwörer. Gottes Werke sind offenbart, steht alles in der Bibel. Vor 2000, 3000 Jahren vorausgesagt. Und dann bestätigt durch prophetische Stimme, durch den Heiligen Geist. Gott führt seine Gemeinde durch den Heiligen Geist. Morgen herzlich eingeladen. Überall dort, wo der Heilige Geist ist, kannst du Gott erkennen. Und zwar vielleicht in kleinen Schritten. Weißt du, kriegst so kleine Impulse. Und du merkst ganz schnell, hier ist ein falscher Geist, hier kontrolliert ein falscher Geist und hier ist der Heilige Geist. Wer die Zeit versteht, versteht immer den Kairos. Wer Gott versteht, der versteht den Zeitplan Gottes, der geht mit der Zeit. Der geht nicht mit den ganzen Trends, der geht mit der Zeit Gottes. Nicht mit der Mode oder jede Modeerscheinung oder alles, was so in ist. Nein, der kann auch manchmal out sein und doch Gottes Weg gehen. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Der bringt Frucht zu seiner Zeit. Also meine Schafe hören meine Stimme. Petrus stand auf am Pfingsttage und sagte, heute ist die Schrift erfüllt. Weißt du, du kannst plötzlich sagen, jetzt erfüllt sich das Wort Gottes, buchstäblich. Heute ist die Schrift erfüllt. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann kannst du auch sogar auch seine Lappalie, Skandal machen. Ich denke nur, guck mal, Sodom und Gomorra, das war so eine Lappalie. Tschernobyl oder jetzt die Japan-Geschichte, das ist ein Skandal, das ist eine Tragödie, Welttragödie. Da macht keiner mehr was groß. Aber aus Sodom und Gomorra, da waren nur so ein paar Dörfer sind da untergegangen. Verstehst du die Zeit? Verstehst du Gottes Arbeitsweise, Gottes System? Wir sollten die Dinge mit den Augen Gottes sehen. Auch was um uns, in uns, in deiner Familie, in meiner Familie passiert, in deinem Privatleben passiert. Verstehe die Zeit. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, was mir groß geworden ist. Mach aus jeder Zeit Gottes Zeit. Aus jeder Zeit. Und es geht ganz einfach, indem du deine Zeit in Gottes Hände legst. Mach aus deiner Zeit Gottes Zeit. Mach aus jeder Arbeit Gottes Arbeit. Indem du sagst, Herr, diese Arbeit übergebe ich dir. Das ist nicht mein Geschäft, das ist dein Geschäft. Indem du aus deinem Geld Gottes Geld machst. Deshalb nehmen wir auch das Opfer auf. Indem wir Gott daran beteiligen. Oder aus deiner Kraft, Gottes Kraft, indem du deine Fähigkeiten Gott übergibst. Das ist so simpel, so einfach. Aber das wird nicht gemacht. Mach aus deiner Beziehung Gottes Beziehung. Mach aus jedem Wort Gottes Wort. Indem du sagst, Herr, nicht ich will reden, rede du. Komm du zu deinem Recht. Und Herr, ich möchte nur ein Sprachrohr sein. Und so wird es ganz einfach, aus jedem Wort Gottes Wort. Mach aus jeder Aktion Gottes Aktion. Meine Zeit liegt in deinen Händen. Das heißt nicht nur, wann ich sterbe oder auferstehe. Nein, einfach von morgens früh bis abends spät. Meine Zeit steht in deinen Händen. Dass du alle Aufträge, die du ausführst, aus Gottes Hand nimmst. Gott, wenn er mit dir ist, dann unterscheidest du dich von allen anderen Menschen automatisch. Das ist ein kleiner, großer Unterschied. Wenn einer seine Zeit, seine Kraft, seine Arbeit, seine Fähigkeit in die Hände Gottes legt, der empfängt es vom Herrn. Weißt du, Gott nimmt es nicht weg. Also ein Rabbiner, der hat mal Geld aufgenommen in seiner Gemeinde und Geld gesammelt und er will das Geld Gott geben. ist lächerlich, aber es ist passiert in einer Synagoge und er will Gott das Geld geben. Und dann nimmt er das Geld vor der Gemeinde, schmeißt das aus dem Hut das Geld in den Himmel und sagt, lieber Gott, alles, ich will alles dir geben und schmeißt alles aus und was runterkommt, das ist meins. Und genau, das ist lächerlich, rabbinisch. Nein, du gibst es Gott und alles, was runterkommt, ist deins und es kommt alles runter. Dir, Gott wird nichts behalten für sich und sagt, nein, das machst du, das ist für dich. Du schmeißt es hoch. Und genauso beten ist nichts anderes. Werfet eure Sorgen auf den Herrn. Und ich schmeiße die Sorgen und plötzlich ist sie wieder da. Aber es ist nicht mehr meine Sorge, jetzt ist es Gottes Sorge. Ich schmeiß meine Gesundheit hoch oder Krankheit und es kommt runter und es ist jetzt meine Arbeit. Klingt simpel, kindisch, lächerlich. Aber wir müssen dahin kommen, dass wir Gott abgeben. Wie mache ich das? Und das ist im Gebet, im Namen des Herrn. Wir geben das Gott ab, wir werfen auf den Herrn. Und wir müssen so schnell wie möglich losgeben. Und je mehr wir das loslassen, und das kommt runter. Es ist ein Naturgesetz. Und Gott arbeitet nicht gegen die Naturgesetze. Er hat selber die Gesetze geschaffen, sonst müsste die Gesetze ändern. Stell dir mal vor, du schmeißt es hoch und es kommt nicht mehr zurück. Das wäre auch nichts. So. Aber du bekommst eine andere Sicht. Jetzt ist nicht mein Geld, das ist jetzt Gottes Geld. Das ist nicht meine Arbeit, es ist Gottes Arbeit. Nicht meine Zeit, es ist jetzt Gottes Zeit. Gott hat es mir zurückgegeben, jetzt muss ich damit arbeiten. Und die Botschaft, womit ich schließen möchte, ist, lass deine Zeit Gottes Zeit werden. Lass deine Lebenstage Gottes Lebenstage sein. Gottes Zeit entschädigt alle deine Verluste, wenn du das Gott übergibst. Gottes Zeit ist die Zeit deiner Durchbrüche. Gottes Zeit ist die Zeit deiner Segnungen. Wenn du Gott das anheimstellst, und das will gelernt sein, Gott anheimzustellen, einfach sagen, Herr, ich übergebe dir, ich kümmere mich nicht mehr drum. Wenn du mir das wieder zurückgibst, ist okay, dann werde ich das besser draus machen, aber wenn es nicht, ich lasse es auch so bleiben. Gelassen sein, dann sorgst du dich nicht mehr. Es ist deine Sache. Ich habe es dir abgegeben. Geschwister, und es will gelernt sein. Weißt du, es predigt sich so leicht, gib dem Herrn alles. Das ist nicht so leicht. Das ist schwieriger, als du denkst. Aber wenn du das einmal angefangen hast, Stück für Stück, am besten ist es in kleinen Dingen, Sekunden. Das ist bei der Zeit, Millisekunde. Und dann in kleinen Sekunden, dann Minuten und dann, ja. Und es fängt Stück für Stück an, in kleinen Dingen. Fang an, den kleinen Dingen deines Lebens. Nicht gleich, ich gebe Gott mein Krebsgeschwür. Das ist viel zu viel. Das packt er gar nicht. Das packst du nämlich gar nicht. Aber fang an, Herr, mit meinen Zehschmerzen, meinen Kopfschmerzen, meinen Nasenschmerzen und, weißt, fang in kleinen Sachen, Gott die Dinge anzuvertrauen. Und du wirst merken, das geht alles. Mit Gottes Hilfe. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und dann hat der Herr Jesus gesagt, meinen Geist befehle ich in deine Hände, Vater. Weißt du, da ist alles drin, da ist auch die Zeit drin. Du kannst also eine Pauschalübergabe machen. Aber dann nachher, der Herr will dich ganz haben, aber deine Zeit. Und dann sagt er, Johannes, du musst jetzt aufstehen. Weißt du, und du musst jetzt was tun. Und wenn du Gott die Zeit übergeben hast, ich warne dich. Dann ist es nicht mehr deine Zeit, es ist seine Zeit. Es kann passieren, dass er plötzlich nachts sagt, du, hör mal, geh mal dorthin und fahr dorthin und erledige das und das. Du sagst, aber Herr, es ist so schön, so warm im Bett. Ich bin so gemütlich hier. Nein, weißt du, wenn du Gott deine Zeit übergibst, bestimmt er über jede Minute deines Lebens. Natürlich musst du das tun, alles. Aber mir ist es schon so oft passiert, da muss ich Sachen tun, die mir also absolut nicht liegen. Da denke ich, jetzt ist so schön, gemütlich alles. Und jetzt muss ich das alles unterbrechen, Pause machen. Ja, freilich, wir kennen das. Und wir lernen das kennen. Aber es ist, weißt du, ich übergebe meine Zeit, dann sagt der Herr plötzlich, da kommt jemand und sagt, könntest du mich nicht begleiten dort und dorthin? Und dann, was sagt die Bibel? Wenn dich einer bittet, eine Meile zu gehen, geh gleich zwei Meilen. Denn einen Weg musst du immer gehen. Und das bleibt dir nicht erspart. Die eine Meile musst du so oder so gehen. Aber die zweite Meile ist Luxus. Und dann ist die Frage, bist du bereit, die zweite Meile zu gehen? Die zweite Stunde dran zu hängen? Wie ist es mal passiert? Ich habe Gott gesagt, Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Da besuche ich einen Sterbenden, wollte nur ganz kurz Vater unser beten, Salbung, Ölsalbung machen und so weiter. Und dann bin ich dorthin gegangen, habe gedacht, nee. Und plötzlich sagt der Geist Gottes, und hier bleibst du heute. Bin 8 Stunden dort geblieben, mit dem Mann gebetet und Psalmen vorgelesen. Am Schluss wusste ich nicht mehr, was ich machen soll. Also einfach da, weißt du, 8 Stunden habe ich dann zu Hause angerufen, du, ich komme heute nicht nach Hause, ich gehe heute nicht mal in eine Versammlung. Ich bleibe bei diesem Sterben, weil Gott es wolle, dass ich bei diesem Sterben bleibe. Weißt du, wenn du deine Zeit Gott übergibst, Gott wirft deinen Terminkalender durcheinander. Dann wirfst du deinen Terminkalender durcheinander und dann heißt es so wie bei Jesus, es begab sich. Und das ist dann nachher, weißt du, du gehst aus dem Haus, du hast geplant, du hast gebetet, du hast Gott alles übergeben und dann, es begab sich. Da gehst du doch auf dem Weg dort zu dem Hauptmann, natürlich zu dem großen Mann dorthin und unterwegs kommt die Frau da und berührt dich noch, jemand hat mich berührt heute Morgen und dann gehst du weiter, dann bittet dich jemand wieder und der Hauptmann sagt, wann kommt er denn endlich? Der kommt ja gar nicht, weil er schon so oft aufgehalten wurde unterwegs. Weißt du, es kann sein, du gehst den Weg Gottes und du wirst permanent aufgehalten. Gott arbeitet, indem er uns aufhält, indem er dann seine Zeit reinbringt, sein Plan. Du musst nur deine Zeit Gott übergeben. Er plant es nachher. Er plant es dann nachher. Er macht es. Er ruft dich an und sagt, können Sie kommen? Sind Sie bereit? Und dann sagt er, aber Herr, ich bin jetzt gerade unterwegs in die Richtung. Und ich bin erstaunt in meinem Leben, wie Gott bei mir manchmal gearbeitet hat. Weißt du, ich will Gott dienen, Herr. Und ich habe damals noch als Pastor nicht viel Geld verdient. Ich habe meistens alte, gebrauchte Autos gefahren, die andere schon verschrottet haben. Aber die bin ich noch gefahren. Und ich werde nie vergessen, ich habe ein Auto gefahren, das Auto lief, aber es lief, wie er wollte. So, und wenn er nicht mehr wollte, lief er nicht. Und plötzlich in einer Kreuzung bleibt das Auto stehen. Das war das erste Mal, wo ich erfahren habe, wie Gott leitet. Ich bin auf dem Weg, einen Hausbesuch zu machen, aber zu diesem Hausbesuch bin ich gar nicht gekommen. In der Kreuzung bleibt das Auto stehen, schiebe das Auto dann auf die Seite, sage, lieber Gott, unsere Verlegenheiten sind deine Gelegenheiten. Was soll ich machen? Und ich habe dann sicherheitshalber Traktate mitgenommen oder habe meistens welche dabei. Dann nehme ich so ein Blatt und ja, Herr, was soll ich hier tun? Hier, ich muss warten, bis das Auto abkühlt, dann läuft es wieder weiter. So und dann mache ich so, dann gucke ich so rum und das ist so ein altes Haus. Da kannst du nichts verlieren, wenn du in ein altes Haus gehst, machst nichts kaputt, das Haus ist noch nicht mal richtig verputzt und was weiß ich. Gehe ich hin, Leute und sage, guten Tag, ich bin hier Pastor und mache gerade Besuche hier, möchte ich Ihnen was zum Lesen bringen. Dann sagt er, rennt die Frau weg, macht die Tür, geht die Treppe hoch, macht die Tür auf und sagt, kommen Sie rein und läuft weg. Und ich gehe nach natürlich, habe keine Angst gehabt. Und dann sitzt der Mann und die haben gerade Bibel gelesen und die haben gebetet, lieber Gott, wenn du uns noch lieb hast, schick irgendjemand, der uns mit uns betet oder uns aus der Bibel was vorliest und so weiter. Und jetzt kommt sogar Pastor. Und ich durfte den Menschen zum Heiland führen. Der war krank, entlassen vom Arzt, hoffnungslos. Und das Gebet hat dem Mann geholfen, dass er noch ein paar Jahre gelebt hat und sein Leben verlängert wurde. Aber das Auto musste da stehen bleiben in der Kreuzung. Wenn es nicht dort stehen geblieben wäre, wäre ich weitergefahren. Er hätte das Haus nie besucht. Und es ist später sogar Hauskreis in diesem Haus noch entstanden. So ist, wie Gott führt. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Wir sollten sensibel werden für den Heiligen Geist. Auf seine Stimme hören. Und ich möchte das jetzt auf dieses Wochenende und was dann nachher noch alles noch kommt mit Bruder Hedgecock. Lasst uns Gott hören. Und lasst uns mit Gott mitgehen, mit Gott Schritt halten. Wenn Gott sagt, halt, du bleibst hier stehen, reg dich nicht auf. Im ersten Moment habe ich mich aufgeregt. Immer, warum muss das mir passieren? Warum habe ich kein besseres Auto? Aber weißt du, Gott benutzt auch sowas, wenn du nichts hast. Gott gebraucht das, was du hast und macht aus dem Optimal. Später war ich für den Esel sehr dankbar. Also, für meinen alten Wagen, Opel war das noch. War ich so dankbar, dass der hat immer dann gebockt, wenn Gott mich brauchen wollte irgendwo. Und da sind so viele merkwürdige Sachen passiert. Dann kommt doch jemand und ich versuche das Auto anzulassen, springt es nicht an. Und dann sagte, wissen Sie, ich bin Mechaniker, kann ich Ihnen helfen? Ich sage, wunderbar, aber wissen Sie, ich kann es Ihnen gar nicht bezahlen. Sagte, mach das nicht. Ich bin Pastor, in der Bibel steht es, wenn Sie einen kalten Becher kalten Wassers jemandem geben, wird nicht unvergolten bleiben und so weiter. Und ich kann Ihnen nicht bezahlen. Und sag, was können Sie dann? Vielleicht kann ich für Sie beten. Und dann habe ich doch, nachdem er mein Auto wieder flott gemacht hat, konnte ich beten, wir konnten weiterfahren. Weißt du, Kleinigkeiten sind das oft. Gott benutzt uns in Kleinigkeiten. Und Gott, und später hat er immer wieder gesagt, wenn Sie Reparatur brauchen, wenn Sie Hilfe brauchen, ich kann Ihr Auto reparieren. So bringt Gott Menschen zusammen. Meine Zeit ist nicht eure Zeit. Aber wir sollen Gott in unser Kronos hineinlassen. Und dann wird aus Chronik Kairos. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du unser Leben geplant hast, und zwar radikal durchgeplant, bis ins Detail. Wir verstehen das nicht alles, wir kapieren das nicht alles, wollen wir auch nicht, Herr, denn wir wissen, deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, aber wir lassen uns in deine Hände fallen. Und alles wird zum Besten, wenn wir dich lieben. Halleluja. Herr Jesus, und du möchtest uns vergeben, wo wir manchmal gehadert haben, weil wir deinen Weg nicht verstanden haben, wo wir gemurrt haben, wo wir traurig waren, wo wir schockiert waren, wo wir gezweifelt haben. Herr, und wir dürfen immer wieder erleben, du verlässt die Deine nicht, Herr. Und plötzlich kommt irgendwo ein Lichtlein her. Herr Jesus, und diese Lichtlein möchtest du auch jetzt bei dem einen und dem anderen in diesem Augenblick anzünden und Licht bringen in unsere dunkle Stunden. So ein Stern aufgehen lassen, dass wir wieder erkennen und deuten können, was Zeit ist, wie spät es ist. Herr, und dass wir immer näher der Ewigkeit kommen, es wird immer später. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns lehrst durch die Ereignisse des Tages und des Lebens. Jeden Einzelnen für sich. Auch wenn Fehler passieren und wenn Menschen Fehler machen und sich an uns versündigen, Herr, du machst alles zum Besten. Ich segne alle Geschwister, die jetzt irgendwo traurig sind und nicht weiter können und, Herr, die Welt nicht verstehen, aber du verstehst uns. Und das ist das Schöne dabei. Ich bete dich an. Halleluja. Amen.